Willkommen zum Laber-Podcast mit Tobi Bayer
und Holger Klein.
Und der heißt Realitätsabgleich.
Guten Tag.
Wann haben wir uns das letzte Mal? Es war irgendwie noch warm draußen, als wir das letzte Mal miteinander geredet haben.
Ne? Mitte September und es war sogar noch eine ganze Zeit lang warm danach. Also naja. Ich weiß auch, dass ich da angekündigt habe, was ich alles tun werde.
Ah, ich auch.
Habe ich auch alles getan.
Ah.
Und zumindest ein paar Sachen im Oktober waren noch schön warm, ja.
Ich habe, glaube ich, gar nicht angekündigt, was ich alles tun werde und habe auch relativ wenig getan. Außer wir waren ja 2 Wochen weg. Wir waren ja, haben ja Workation gemacht, was man halt so macht.
Da war es warm, aber das war halt auch Italien, ne?
Das hat vor allen Dingen geregnet. Regnet wie die Sau. Leck mich fett, ey. Das war wirklich so, ey, wir fahren nach Süden, hurra, hurra. Erste Woche nur Regen.
Ja.
Da waren wir am Gardasee. Zweite Woche sind wir runter in die Toskana gefahren und wollten unbedingt so einen Campingplatz am Meer haben. Und haben dann irgendwie, ich weiß gar nicht, ob ich in einer anderen Sendung schon mal, egal, hatte es gab so einen Spiegelartikel Anfang des Jahres, hier die tollsten Campingplätze in der Toskana für, wenn man mit dem Bus unterwegs ist, den wir aber nicht nochmal gelesen hatten, sondern wir haben uns beide eingebildet, wir wüssten, worum es geht. Und haben gesagt, hey, war doch hier Toskana, da der Spiegelartikel. Ja, genau, und am Meer, wir wollen das auch Meer. Ja, ans Meer. Fahr da runter, runter. Also haben schon reserviert, so online alles. Stehen so vor diesem Campingplatz und denken, das sieht irgendwie nicht so aus, als wäre ein Campingplatz für mit dem Bus. Riesenanlage, 3 Sterne. Und ich so, der Spiegel schreibt nicht über 3 Sterne Campingplätze. Das machen die nicht, wenn die so weit empfehlen wollen. Naja, wer weiß, vielleicht, weiß ich nicht, sind wir da rein, Platz genommen, geparkt. Und irgendwann ist uns aufgefallen, dass wir vielleicht diesen Spiegelartikel noch mal hätten lesen müssen, weil der Campingplatz, den die empfohlen haben, der war, ich sag mal so 5 Kilometer Richtung Inland, also nicht direkt am Meer. Ja, und dann standen wir da und haben auch gedacht, so, ja, scheißegal, dafür sind wir jetzt direkt am Meer, nur so ein kleiner Pinienwald, durch den man durch musste. Und die haben irgendwie, also die Platzzuteilung, ne, also wo du einen Bus hinstellen kannst, die haben sie irgendwie landsmannschaftlich organisiert. Das heißt, es gab so eine Ecke Österreicher, eine Ecke Italiener, eine Ecke Franzosen und eine echt große Ecke Deutsche.
Und ihr musstet zu den Deutschen.
Wir waren dann bei den Deutschen. Scheiße. Und wir hatten wirklich die ersten paar Tage das kleinste Fahrzeug, das da überhaupt nur stand. Und da waren halt nur so schwäbische, verrentete Falschparker-Anzeiger mit 8 Meter langen Riesenwohnmobilen und sowas. Und die, teilweise waren die halt aus, da war eine Frau, die hat jeden angeschnauzt, dessen Hund irgendwo hingepinkelt hat. Die war so scheiße, die Olle. Und das dann halt auch mit diesem Dialekt, ja. Ha, da stehen die Grills, da wollen wir grillen, da können sie nicht ihren Hund hinmachen lassen. So. Und die war so scheiße, die Alte. Die war das Gespött des gesamten Camping, also des deutschen Teils des Campingplatzes. Das war so geil. Jedes Mal beim Geschirr am Spülen. Also, und was hat sie heute wieder gemacht? Aber sonst war ein schöner Urlaub eigentlich.
Ja. Also Regen und Deutsche.
Regen aber und Deutsche. Also die zweite Woche war schönes Wetter. Es war total super. Aber der Regen war schon, das war schon echt beeindruckend. Das war echt beeindruckend. Naja. Und auf der Rückfahrt, auf der Rückfahrt haben wir dann, weil es zu kalt war dann auch, haben wir so Hotelübernachtung gemacht und haben so ein B&B gefunden, was auch fürchterlich weit ablag. So auf der Karte sah es so aus, ah ja, guck mal, das ist ja relativ dicht an der Autobahn, dann nehmen wir doch das und das ist auch gar nicht so teuer. Stellt sich raus, ja, es war relativ dicht an der Autobahn, aber
weit weg von der
Abfahrt. 1500 Meter über der Autobahn.
Was?
Und da bist du dann halt erstmal so Serpentinen hoch und hoch und hoch und hoch und hoch und hoch. Bis wir in einem Ort waren, ah Mann, ich habe es nicht aufgeschrieben, aber das kann ich schnell nachvollziehen, recherchieren kann ich das schnell. Bis wir in einem Ort waren, der irgendwie, wo auch irgendwas mit Olympische Spiele demnächst stattfindet, weil überall war so hier Olympiazeichen, noch ein Olympiazeichen, noch mehr Olympiazeichen. Und zwar, und das jetzt
wann ist
echt
denn da Olympia, weil Castello, 28 ist doch L.A., oder nicht?
Ich frage mich nicht, ich weiß es nicht. Ich habe da nicht nochmal, ich habe nur gedacht, irgendwas ist hier mit Olympia. Castello di Fiemme heißt der Ort. Musst du mal googeln. Wunderschön, total schöne Aussicht, schöne Häuschen, kleines Städtchen, also wirklich absolut geil. Und da haben wir in einem B&B übernachtet, das ich wirklich sehr, sehr empfehlen kann und das ich jetzt einfach mal nicht sage, doch, das ist das B&B der Familie Außermiller, so hießen die.
Ist Olympiade alle 2 Jahre?
Na, es gibt ja, ja klar, Sommer und Winter, immer abwechselnd. Und also, ich denke mal, Castello
di Fiemme. 26 ist Milan Cortina d'Ampezzo.
Ja, das ist da oben.
Aha.
Das ist da oben. Und dieses B&B, also riesengroße Wohnung. Hä? Und wir waren nur eine Nacht da. Das macht das Ganze dann ja immer so ein bisschen unwirklich, finde ich. Wenn du in so einem, also im Hotelzimmer ist ja klar, das ist total unpersönlich und egal, wie lange du bleibst. Also ein B&B, ja, so eine große Wohnung irgendwie. Und dann meinten sie, ja, wann wollen sie ein Frühstück? Und ich so, ja, 9 Uhr. Ja, okay, 9 Uhr ist prima. Kurz vor 9 geht die Tür auf, kommt die Landlady rein und macht in unserer Küche unser Frühstück. Ich glaube, ich habe mich noch nie so unwohl gefühlt in irgendeiner Herbergssituation. Weil ich dann so, ey, nee, ich bin sowieso menschenscheu und fremde Menschen sowieso. Und jetzt auch noch, also wenn sie mir vorher gesagt hätten, ihr habt eine Haushälterin, hätte ich gesagt, oh, das ist ja mal ganz lustig, kann man ja mal ausprobieren. Aber weißt du, steigst du aus dem Bett und stehst da so und da ist dann irgendwie so eine alte Oma. Rasch, 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 mach, ding, 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 Kaffee, ja, gerne, Brat, Eier und so. Sehr, sehr bizarr, aber toll, weil nämlich auch in den Bewertungen schon mal legendäres Frühstück und das war wirklich ein legendäres Frühstück. Wir haben nicht mal die Hälfte gegessen.
Aber sie hat es nicht in euer Bett gebracht, während ihr noch mit Schlafanzügen im Bett lag.
Hätte man wahrscheinlich auch noch vereinbaren können. Wir haben wirklich nicht mal die Hälfte gegessen, den Rest mitgenommen, hatten für den kompletten Tag Essen. Das war wirklich super. Aber ja, super, also wirklich eine Empfehlung. Also ja, falls du mal nach Castello di Fiemme fahren solltest.
Habe ich jetzt aktuell nicht geplant. Ich habe tatsächlich gerade 1.000 Euro bei Atmosphäre eingeworfen.
Ja.
Was halt von meiner Firma nochmal verdoppelt wird dann.
Ach cool.
Weil ich dieses Jahr so viel geflogen bin.
Achso, ich mache das ja sowieso. Ich werfe ja jedes Jahr Geld bei Atmosphäre ein, weil ich halt Verbrenner fahre.
Ja, ich auch. Ich fahre halt keinen Verbrenner. Aber ich gucke halt am Ende des Jahres oder wenn meine letzte Reise des Jahres so abgeschlossen ist, gucke ich halt, okay, was bin ich dieses Jahr geflogen? Gebe das einmal durch den Rechner bei Atmosphäre und was dann da rauskommt, spende ich über die Firma, weil die Firma das eben nochmal verdoppelt. So, dann denke ich so, okay, dann habe ich doppelt.
Ja, das finde ich einen super Zug.
Ja. Aber 1.000 Euro habe ich gestaunt.
Einen habe ich noch.
Ein Großteil davon ist halt die zwei USA-Reisen. Ne?
Ja, also, klar. Einen habe ich noch von der Reise und das ist mir schon voll oft aufgefallen. Ich habe es mir aber nie irgendwie mal gemerkt, um drüber zu reden. Wenn man dann so durch die Provinz fährt, egal wo, in Deutschland, Italien ist es egal, wenn man so durch die Provinz fährt, über die Autobahn oder irgendwelche Landstraßen, gerade Deutschland ist ja voller sogenannter kleiner und mittelständischer Unternehmen, ne? So metallverarbeitende Betriebe, Schreinereien in allen möglichen Größen und Farben. Und was ich so krass fand, ist, also ich bin ja freiberuflich, ich bin ja selbstständig. Ne? Ich investiere in beispielsweise Computer oder ein Mikrofon, um meinen Betrieb aufrechtzuerhalten. So. Und dann stehen da so Hallen, wo du echt denkst, das muss Millionen und Abermillionen gekostet haben, diese Halle dahin zu stellen. Und irgendwann, also du hast so ein Unternehmen, du hast 10 Angestellte, sagen wir mal, und deine Auftragsbücher sind 90% voll. Und jetzt musst du ja irgendwann so eine Entscheidung treffen. Ich investiere jetzt 5 Millionen Euro in so eine neue Halle und neue Maschinen und sowas alles. Und ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie man derart mutig sein kann, sich mal eben 5 Millionen von der Bank zu holen oder irgendwie sowas und dann so ein Ding dahin zu stellen, in der Hoffnung darauf, dass über die nächsten x Jahre oder Jahrzehnte die Auftragsbücher hinreichend voll bleiben, damit du dieses Geld zurückbezahlen kannst, damit du auch selber noch ein Einkommen hast und so. Das fasziniert mich immer wieder, wenn ich so unterwegs bin.
Das
kannst du dir das vorstellen?
Ich hatte diesen Eindruck ja, als ich durch Niedersachsen gefahren bin, um nach Dassel zu kommen, um Hahnemühle zu besuchen. Da waren auch ganz viele so mittelständische Betriebe, wo ich gedacht habe, so wow, große Halle. Und das kostet natürlich viel Geld, aber ich kenne mich damit überhaupt nicht aus. Das sind Investitionsentscheidungen, Finanzierungsvorhaben, überhaupt nicht mein Beritt. Und ich bin total froh. Ich habe ja mal überlegt, mich selbstständig zu machen. Aber ich bin einfach Angestellter, so vom Wesen her. Ich möchte gerne, dass diese Dinge andere. Also ich war ja mal Produktmanager und kann irgendwie Produktentscheidungen treffen. Aber es ist ein ganz anderer Scale. Also,
ja. Naja, wenn es danach geht, dann vom Wesen her bin ich Beamter. Naja, ernsthaft. Also
warum bist du nicht Beamter geworden eigentlich?
Das war mein Plan, aber da ist halt alles immer wieder dazwischen gekommen. Ja. Es war tatsächlich so. Also dann habe ich irgendwie angefangen zu studieren, kam halt die Filmbranche vorbei. Fand ich mal interessant. Kann man ja mal machen. Nur so, ist ja auch mal interessant. Und dann bin ich da halt kleben geblieben. Ja. So in diesem Medienzirkus.
Manchmal passiert Realität.
Ja. Ich habe noch eine schlechte Nachricht. Ich weiß nicht, ob sie dich betrifft, aber viele aus der Hörerschaft betrifft es. Der Geschichtsunterricht ist vorbei.
Ach, ja. Das betrifft mich tatsächlich. Schade.
Das betrifft dich tatsächlich, ja. Das ja. fand ich auch. Aber so nach 10 Jahren hat Matthias gesagt, boah, ich kann nicht mehr.
Okay.
Was ich auch verstehen kann. Es absolut, ja. Und aber es ist super schade, weil das war halt der beste Geschichtsunterricht, den ich mir überhaupt nur vorstellen konnte. Auch wenn wir manchmal, wir haben ja oft auch dummes Zeug gelabert und sind dafür ordentlich gescheuert worden und so. Aber mei, das war halt auch nur ein Laber-Podcast mit Geschichtshintergrund, ne?
Nee, es war eben kein Laber-Podcast, sondern da hattet ihr immer ein Thema, ihr hattet immer irgendwie einen Faden, dem ihr gefolgt seid, eben dem von der Sendung. Und einen sehr, sehr guten vorbereiteten Gast. Also du warst ja auch manchmal ein bisschen vorbereitet, aber meistens irgendwie nicht. Mhm. Und das war auch richtig so. Also genau. Es wäre schlimm gewesen, wenn du alles gewusst hättest.
Muss man aber auch mal sagen, manchmal hat Matthias auch echt Unsinn geredet und ich habe es nicht gemerkt.
Also das habe ich ja nicht gemerkt.
Kommentaren zur Sendung nachlesen. Habt ihr sie noch alle? Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Das habe ich in der Tat nicht gewusst. Aber ja, sei es drum.
So, der Geschichtsunterricht vorbei. Wir sind, also diese Sendung hier, also dieser Realitätsabgleich ist der erste, den wir auf Podigy haben werden. Also ich bin mit komplett Vrindt zu Podigy umgezogen.
Okay.
Weil mein Admin hat keinen Bock mehr. Dieses Jahr ist keiner hat mehr Bock mehr.
Das ist irgendwie ein Motto, ne? Also ich meine, wenn Matthias von Helfeld hat keinen Bock mehr, dann
Admin hat keinen Bock mehr.
Wie sonst so? Läuft es noch mit Kata oder hat die auch schon?
Nee, wir sind noch, also
Entschuldigung.
Die Kinder sind komisch.
Die haben keinen Bock mehr. Sehr gut.
Ja, aber echt spannend. Also ich habe halt, ich meine, das waren ja über 1000 Sendungen, die da auf dem Server liegen.
Ja.
Das umzuziehen.
Achso, die ziehen alle, du nimmst die Aufnahmen
komplett.
Mit.
Komplett. Hosting, ach, alles. Also komplett vrindt.de, also das Blog, das wird werde ich abschalten. Hm. Beziehungsweise umleiten auf, das ist ein bisschen blöde geregelt bei Podigy. Also es gibt diesen Sammelfeed, gibt es nicht, also den gibt es weiterhin. Mhm. Aber der wird ein bisschen anders bespielt, als das früher jetzt war bei Vrindt. Also es gibt weiterhin den Sammelfeed, wo alle Folgen reinfallen. Aber die Architektur dahinter ist ein bisschen anders, sodass ich jetzt den Faden verloren habe und nicht mehr weiß, was ich sagen wollte. Nee, aber ja, also ich habe im Grunde jeden Feed, den Vrindt hat, habe ich einzeln importiert. Und die haben auch wirklich die Files gezogen, die haben die Shownotes gezogen. Da ist ein bisschen das Layout zerschrotet, aber da habe ich auch gedacht, ja, komm, egal, also die nächsten Jahre rutschen diese Sendungen nach hinten und das macht dann eigentlich wahrscheinlich auch nichts mehr mit dem Layout.
Was ist mit Kommentaren?
Das ist so ein bisschen das, was mich noch, man kann bei Podigy Kommentare hinterlassen, habe ich gesehen. Mhm. Ich werde das auch einfach.
Aber die wurden nicht mitkommen, also ich sehe es gerade hier, ich bin gerade auf der neuen Landingpage.
Ja, auf der Landingpage siehst du keine Kommentare, das ist zum Beispiel so ein Ding.
Naja, aber wenn ich auf so einen Podcast gehe, also auf der Landingpage ist ja auch erstmal nichts mit Realitätsabgleich und auch kein, hier geht's weiter.
Rechts oben.
Genau, rechts oben ist Podcast und dann habe ich es da gefunden. Und wenn ich dann auf die letzte Episode gucke und sehen will, was da für Kommentare sind sie da halt nicht, sondern die sind dann nur im Originalblog.
Ne, das sind keine Kommentare. Ach so, du meinst verstehe, die Kommentare mit importieren, meinst du? Hm. Ja, das wäre natürlich noch geiler gewesen, ja. Hm. Aber das scheint nicht zu funktionieren. Nee, mein Problem mit den Kommentaren ist so ein bisschen, das war halt alles, also das alte Vrindt.de fühlt sich besser an, kann natürlich auch sein, dass das...
Hättet ihr vielleicht gar nicht gedurft, ne? Also weiß man ja auch gar nicht, ob man das darf. Da
muss so,
man
ja, ist auch
irgendwie DSGVO-konform. Ja.
Es sieht jedenfalls jetzt halt anders aus und fühlt sich ein bisschen anders an, aber wenn ich mir jetzt die Statistiken angucke, Podigy macht ja ordentliche Statistiken, oder zumindest akzeptierte Statistiken, sehe ich halt auch, dass hier, also ich weiß jetzt gar nicht, keine 10%, weit unter 10% überhaupt über die Webseite kommen, alle anderen kommen per Podcatcher.
Ja, und die
und Hauptsache, da sieht es einigermaßen aus, ne?
Ja.
Und da funktioniert es halt auch. Also wenn du da den Sammelfeed abonnierst, also diese Landingpage, die neue, wenn du daraus den Feed abonnierst, sieht das halt im Podcatcher genauso aus wie vorher. Und dann habe ich halt alle Feeds umgeleitet, beziehungsweise mein Admin, weil ich bin da zu dumm zum. und habe so ein paar alte Sachen, die ich nicht mehr bespiele, so Ortsgespräche und sowas, einfach auf zum Thema umgeleitet. Woraufhin dann einige sich melden und meinen, Holgi, welches dieser vier zum Thema ist denn das Richtige? Aber ja, funktioniert. Das Einzige, was doof ist, ist die alten Kommentare. Da hatte mich jemand drauf hingewiesen. Die alten Kommentare auf vrint.de, also die WordPress-Kommentare, die verschwinden in dem Moment, wo ich vrint.de auf die neue Landingpage umleite. Genau. Und ich habe noch nicht rausgefunden, und wer hier zuhört, vielleicht hat irgendwer eine Idee, ich habe noch nicht rausgefunden, wie ich es hinkriegen könnte, diese Kommentare gesammelt zu exportieren und irgendwohin zu veröffentlichen, sodass immerhin die alten Kommentare durchsuchbar bleiben. Also ich kann exportieren, aber da fällt dann ein XML raus, was total super ist, aber nicht für meinen Zweck.
Naja, du kannst ja vrint.de als Landingpage umleiten auf vrint.network.podigy.io. Genau. Und die Episodenseiten aber nicht, was dann natürlich total gut gewesen wäre beim Import bei Podigy, dass du jede Episode den Ursprungs-vrint.de-Link noch mit reingetan hättest, dass man quasi von einer Episode direkt zu den Kommentaren springen könnte.
Das hätte ich
kannst
so nicht.
Kannst du nicht nochmal machen?
Nur eben nochmal für 15 Uhr Sendung. Eben nochmal importieren. Nee, das kostet Geld und zwar nicht allzu wenig. Also ich bin froh, dass das jetzt durch ist. Also das ist jetzt auch tatsächlich mal dramatisch teurer geworden, Hosting und so. Aber dafür ist es, also es gab, zuletzt gab es ein paar, habe ich ein paar Nachrichten gekriegt, dass diversen Podcasts dann das WordPress aufgehackt worden ist. Und darüber dann irgendwelche komischen Fake-Seiten ausgespielt worden sind und so.
Richtig.
Und das ist halt was ich nicht mehr haben möchte. Ich möchte dieses Risiko nicht haben, weil ich mir im Zweifelsfall nicht zu helfen weiß. Also darum gehe ich dann lieber zu einem für ordentlich Geld zu einem professionellen Hoster, wo ich halbwegs Ruhe habe wenigstens. Dir auch.
Mir auch, genau. Ich saß gerade auf dem Podstock. Ich hatte erst in der letzten Episode angekündigt, dass ich auf dem Podstock sein werde. Am Freitagabend in der Eröffnungsrunde. Und ich hatte am Tag vorher irgendwie gesteckt bekommen, dass es dieses Problem gibt und habe dann gesehen, aha, irgendwie alle meine Podcasts außer der Einschlafen-Podcast waren betroffen von diesem Hack. Und habe dann am Donnerstag noch, bevor ich zum Podstock gefahren bin, das repariert, also platt gemacht, Backup eingespielt, fertig. Das war relativ gut. Und habe bei Einschlafen-Podcast, ich habe zwei WordPress-Instanzen. Einmal so ein Multi-Site-Dings, wo halt alle Podcasts drin sind und alle Blogs und alles, was ich mache, bis auf den Einschlafen-Podcast, den habe ich separat historisch begründet. Mhm. Und da habe ich dann gesagt, oh, wie schön, weil Einschlafen-Podcast war nicht betroffen. Zumindest sah es nicht so aus. Und bin dann da hingefahren, habe nicht mal einen Rechner mitgenommen. Ich habe nur ein iPad mitgehabt. Und dann kriege ich halt an dem Freitag eine E-Mail von dem Sohn einer Hörerin. Ich habe ja relativ viele ältere Damen, die den Podcast hören. Das finde ich total schön eigentlich. Das so, und die bitten dann halt immer ihre Kinder, Töchter und Söhne, wenn irgendwas ist, mich zu kontaktieren. Das finde ich total süß. Und der schrieb mich an, so, ja, wahrscheinlich weiß es schon, aber Einschlafen-Podcast ist gehackt. Und ich so, nee, das ist scheiße. Und das sah halt anders aus. Das war nicht so der typische, ihr habt das und das in euren Verzeichnissen liegen und das passiert, sondern es war halt ein bisschen anders.
Ich hatte sowas mal bei holgerklein.de, da hatte ich auch mal in WordPress laufen und habe mich wenig gekümmert. Und da war das auch so, da hat irgendwer das Ding aufgehackt, hat Seiten angelegt, um irgendwas auszuspielen, die ich im Backend aber gar nicht sehen konnte. Und die konntest du nicht sehen, solange du als Admin angemeldet warst.
Ganz skurril. Ja, da gibt es alle möglichen Angriffe. Das ist auch sehr nervig. Ich hatte zu dem Zeitpunkt leider auch automatische Updates für WordPress und für WordPress hatte ich es an, aber für die Plugins hatte ich es gerade aus. Und das war halt das Verderben. Ne?
Dafür habe ich so eine Angst. Weil das hat mich auch richtig Geld gekostet, weil der hat urheberrechtlich geschütztes Material benutzt. Und die Rechteinhaber haben mir dann eine gepfefferte Rechnung geschickt und da musste ich dann also mit denen lange hin und her konferieren, dass ich da den Preis drücken konnte. Weil ich halt glaubhaft machen konnte, dass ich überhaupt nichts damit zu tun hatte, dass ich also nicht weiß, wie das überhaupt nur passiert ist und wann und so.
Ja. Zumindest saß ich dann auf dem Podstock und musste mit meinem iPad erstmal irgendwie einen FTP-Client installieren und dann irgendwie ein frisches WordPress auf den Server schieben und das war furchtbar. Da ging es mir an dem Freitagabend auf dem Podstock gar nicht so gut.
Apropos furchtbar, wie war es denn auf dem Podstock?
Wunderbar. Das ist einfach, gut, dass du fragst, denn das nächste Podstock ist schon vor der Tür. Die machen das ja nur einmal im Jahr, anders als du dachtest, gibt es nur einen
Podstock. Ah, im April, ich sehe gerade.
Genau, aber die gucken halt immer, wann ist denn dieses Jugendfreizeitheim für ein ganzes Wochenende überhaupt verfügbar, und da gibt es halt maximal einen Termin pro Jahr. Nächstes Jahr ist es immer
Frage, Jugendfreizeitheim heißt, man muss nicht zelten?
Nee, man muss nicht zelten.
Ah, okay. Weil April ist
zelten. Es gibt dort aber auch Zimmer, also die buchen halt, wie gesagt, das ganze Ding. Mhm. Genau, Termin 10.04. bis 12.04.26. Für 27 ist es dann im Juni und für 28 im September. Die müssen das auch jetzt, dieses Jugendfreizeitheim, offensichtlich auf 3 Jahre im Voraus buchen, weil das einfach schwierig ist, da ein ganzes Wochenende zu bekommen. Nee, es gibt viele Zimmer, Einzelzimmer sogar, Mehrbettzimmer. Mhm. Es gibt draußen diese Hobbit-Höhlen, das sind so Fässer, so wie meine Sauna.
Ach so, ja.
So Holzfässer, wo man bis zu viert drin schlafen kann, das ist aber so ganz schön kuschelig.
Ja, gibt's auch viel auf Campingplätzen.
So. Ja, ich habe allein in so einem Fass schlafen dürfen, weil, weiß nicht, zu wenig Leute da waren. Oder weil es einfach nicht ausgebucht war. Und das war super luxuriös. Und also die sanitären Anlagen sind super. Das mit dem Essen war diesmal komisch, weil sonst steht halt Sven den ganzen Tag in dem Nebenhaus und kocht. Es gibt halt den ganzen Tag was zu essen. Jetzt war es so, dass, weil wir das ganze Jugendfreizeitheim haben, ist die Küche eben auch mitgebucht. Das heißt, wir müssen das Essen vom Jugendfreizeitheim nehmen. Das heißt, Frühstück gibt es um 8.30 Uhr, Mittag um 12 Uhr und Abendessen um 18 Uhr. Irgendwie gibt es halt feste Zeiten.
Und dann aber hoffentlich nicht auf so Jugendherbergsniveau mit so Hagebuttentee aus riesigen Edelstahlkannen.
Nein. Also das war natürlich Kantinenessen, aber es war gut.
Tee aus riesigen, ziemlich als Sendungstitel. Hagebuttentee aus riesigen Edelstahlkannen ist ein sehr schöner Sendungstitel.
Oh, ich habe noch viel bessere Sendungstitel.
Okay.
Ich habe ja noch gar nicht angefangen zu erzählen. Zumindest war das Essen durchaus okay. Und am Samstagabend gab es auch kein Essen von der Kantine, sondern da gab es einfach den Bernd, also einen großen Hefeteig, den Sven und Konsorten dann zu Pizza verwandelt haben. Und davon war dann auch noch so viel über, dass wir nach dem Tobian-Konzert noch Calzone, also Fake Calzone bekommen haben, in dem Sven diesen Hefeteig genommen hat, da irgendwie Käse und Schinken reingewickelt und das dann frittiert hat. Also so eine Mischung aus Langosch und Calzone, super geil.
Frittierte Calzone habe ich sogar schon mal
mega gut.
Dediziert italienischen Stand bekommen sogar. Das ist ziemlich geil. Frittierte Calzone ist krass. Danach fühlt man sich immer ein bisschen komisch, finde ich. Aber ist krass.
Ja. Also die schönste Geschichte vom Podstock ist eigentlich, dass Christian, mein Bandkollege, der ist ja am Samstag gekommen, damit wir abends spielen können. Der war noch nie auf dem Podstock, der kennt das nicht. Und der war auch noch nie auf dem Kongress. Und der kennt halt die Leute auch nicht so. Und er kam da an und hat einfach nur große Augen gemacht, wie groß das alles ist, was da aufgebaut wird. Er hat sich die ganze Zeit gesagt, was haben die Leute eigentlich nichts zu tun? Was ist das hier? Also wie viel habt ihr dafür bezahlt? Dann sage ich, ja, das meiste gehört den Leuten und die bringen das mit und bauen das hier auf. Ja. Aber warum? Das ist so groß. Das ist
eine Bühne
und Licht. Und ja, weil sie es können, weil sie Bock drauf haben. Naja, und dann.
Weil sie keine Ärsche sind. Das ist ja das, was mir immer wieder auffällt bei solchen Veranstaltungen. Es sind halt, also irgendeine Arsch ist immer dabei. Die meisten sind keine Ärsche, es ist arschlochfreie Zone.
Die haben alle Bock, die meisten, also von 99,9% sind keine Ärsche. Es ist halt auch so offen. Also wenn du Bock hast, dich zu verkleiden und mit einem Stoffhuhn auf der Schulter rumzulaufen, dann tust du es halt.
Ja, aber Tobias, warum sollte ich das wollen?
Warum solltest du es nicht wollen? Du kannst es wollen, wenn du möchtest. Und es gab halt eine Person, die das wollte. Und Christian war halt zuerst nachhaltig irritiert. Warum hat die einen Huhn auf der Schulter
sitzen? Weil sie es wollte.
Weil sie es wollte, genau. Weil sie dachte...
Das ist ein Mensch unter dem Fuß des Huhns. Du verwechselst was.
Sie dachte, das ist schön. So, und dann spielen wir dieses Konzert und ich merke, wie Christian immer besser ankommt. Ne? Also Christian kann halt nur gut spielen, wenn er sich wohlfühlt, und er fühlte sich dann wohl. Und nach dem Konzert kam, ich habe ihren Namen vergessen, Jasmina? Nee, irgendwie so. Kam sie dann runter und überreichte uns ein Bild, das sie während des Konzerts gemalt hat von uns. Also sie hat, während wir gespielt haben, einfach so eine Zeichnung von uns gemacht auf der Bühne. Und Christian guckt mich an, war total gerührt. Und sagte dann später im Geheimen zu mir, ich werde nie wieder was Komisches über Leute sagen, die einen Huhn auf der Schulter sitzen haben, weil er halt einfach verstanden, okay, da ist es so offen und so frei, du kannst einfach, wenn du Bock hast, was zu tun, dann machst es halt. Ich meine, natürlich läufst du nicht irgendwie ohne Hose rum. So,
bisschen ist halt immer kontextabhängig. Ne? Also ich kann mir auch durchaus Situationen vorstellen, in denen ich doch was sagen würde gegen jemanden, der einen Huhn auf der Schulter mit sich rumträgt, aber halt nicht auf so einer Veranstaltung.
Ja, natürlich. Also ich weiß nicht, wenn du, nee, wo würdest du da was gegen, also wenn jemand im Stadion mit einem Huhn auf der Schulter, ist mir doch egal.
Naja, so
wenn
zum Beispiel beim Arzt.
Wenn der Arzt seinen Huhn auf der Schulter hat.
Da würde ich erst recht komisch gucken.
Weiß ich nicht. Ich habe sie dann auf dem MINT-Korrekt live in Lübeck wiedergesehen. Da hatte sie keinen Huhn auf der Schulter. Aber ich weiß nicht, vielleicht hatte sie da einfach keine Lust. Aber da wäre es ja auch nicht schlimm gewesen. Ich weiß es nicht. Ist ja auch egal. Zumindest hat Christian dort quasi gelernt, wie es ist, wenn man einfach so sein darf, wie man möchte und da kritikfrei irgendwie sein kann. Das Einzige, was diese super offene und freundliche und liberale Gruppe gespalten hat, und zwar aufs Härteste, sind Nasenflöten.
Das kann denn ich verstehen, ja.
Es gab ein legendäres Podstock, also das Einzige, auf dem ich, nee, das, also ich war 2019 auf einem Podstock. Ich war letztes Jahr kurz da und jetzt dieses Jahr halt wieder. So, aber 2019 gab es einen Workshop mit Nasenflöten, hat jemand irgendwie eine große Kiste Nasenflöten gekauft und dann quasi Workshop, wie spielt man Nasenflöte, und dann saßen da halt 50 oder 30 Leute, die gemeinsam den Imperial March aus Star Wars auf der Nasenflöte gespielt haben.
Dazu muss, also wer das nicht kennt, googelt bitte mal Nasenflöten, die Dinger klingen halt echt lustig, darum muss ich gerade so lachen.
Habt ihr welche? So, Nasenflöte ist so ein Gerät, mit einem Lufttunnel, man hält sich oben was an die Nase man muss durch die Nase ausatmen, die Luft strömt dann in den Mund und das ist quasi der Resonanzkörper. Und es ist halt so tendenziell immer ein bisschen schief, weil die Tonhöhe passt man eben an mit, wie groß der Mundraum ist sozusagen.
Ja.
Und es war halt ein total ernster Workshop vor 6 Jahren.
Ja.
Wir haben heiden Spaß gehabt. Ich habe mich weggeschmissen. Ich habe sofort, bei Thomann gibt es die Dinger für irgendwie 1,50 oder so. Mhm. Ich habe sofort einen großen Karton mit diesen Nasenflöten gekauft, weil ich irgendwann mal auf einem Konzert Nasenflöten verteilen wollte, damit halt das Publikum mitspielen kann. So, das habe ich natürlich nie gemacht, weil Christian mir das auch nie erlaubt hat, bis zum Podstock. Also dieses Jahr Podstock hatte ich halt den Karton mit den Nasenflöten dabei. Und auf dem Tobian-Konzert am Samstagabend habe ich dann diese Nasenflöten verteilen lassen. Leider zu früh. Also ich wollte das erst beim letzten Song irgendwie, aber dann, weiß nicht, ich war sturzbetrunken auf der Bühne. Es hat aber wahnsinnig Spaß gehabt. Und dann haben auf einmal alle Leute Nasenflöte gespielt während des Konzerts. Und die musste ich dann erstmal wieder einfangen. Die waren auch ganz lieb und haben dann wieder aufgehört. Aber am Ende gab es halt Nasenflötenkonzert und es sind wirklich Leute deswegen gegangen. Also es war, also es gab heiße Diskussionen und.
Kann ich verstehen. Ich wäre auch gegangen. Ja. Also weil dieses Geräusch, das ist einmal lustig. Ja? Vielleicht auch ein zweites Mal. Dann dauert es irgendwie 8 bis 10 Mal, wo es nervt, und ab dem 11. Mal ist es wieder lustig, aber dann reicht's auch. Und wenn es dann gerade 20 sind, die das dann auch noch übertreiben, würde ich aber auch gehen.
Mir hat es Spaß gemacht und es war nicht, also gefühlt war es nicht zu viel. Andere meinen, es war zu, egal. Es war auch kein echter Eklat, sondern so ein bisschen aufgespielter Eklat. Aber mir hat es Spaß gemacht. Sehr, sehr gut. Ja.
Ja.
Podstock. Was soll ich jetzt alles erzählen, was ich seit September erlebt habe? Nee, ne?
Weiß ich nicht. Ich muss noch mal ein bisschen Werbung machen. Was heißt ich muss? Ich will, ich soll. Ich soll ja immer darauf hinweisen, was ich noch für andere Produktionen mache, damit die Leute überhaupt mitkriegen, dass ich andere Produktionen mache. Ich habe da auch schon darauf hingewiesen. Ich weise trotzdem noch mal darauf hin. Der Resonator-Podcast, den gibt's ja nicht mehr. Der ist jetzt ersetzt worden durch einen Podcast namens Erde und Umwelt von 8 Helmholtz-Zentren, die sich der Erdsystemforschung verschrieben haben. Und ich würde mich freuen, wenn ihr alle Abonnentinnen und Abonnenten von Erde und Umwelt werdet, falls ihr das noch nicht seid. Denn, wie immer bei Auftragsproduktion, je mehr Leute sich das anhören, und zwar regelmäßig, desto sicherer mein Job.
So, du sagtest schon, dass der Resonator-Feed umgebogen worden ist.
Ja, aber der wird, das Problem ist, eigentlich ist das ja eine ganz tolle Sache, ne? Du setzt dann so einen, in den HT-Access, schreibst dann so Permanently Moved 301 oder so ähnlich. Es gibt aber auch Temporarily Moved. Und der ist nur temporarily moved. Also die Geschäftsstelle in Berlin wollte den Feed nicht komplett abgeben, sondern haben gesagt, okay, um das anzuschieben, damit die Leute das mitkriegen, könnt ihr den Feed haben, aber nur für die ersten 5 Folgen. Danach müsst ihr den wieder abstellen. Das heißt, Ich kann im Moment auch nicht sehen, wie viele der Hörerinnen und Hörer über den alten Feed sozusagen kommen und über den echten neuen Feed kommen.
Und das Problem ist, ich kann gar nicht erkennen in meinem Podcatcher, ob ich auf dem neuen Feed bin oder temporarily vom alten gemoved worden bin.
Okay.
Weil ich sehe halt einfach nur, ich folge Erde und Umwelt. Ich sehe hier das richtige Coverbild, Helmholtz, Erde und Umwelt.
Ja, das ist halt, ich weiß nicht, wie ich das ändern könnte. Warte mal gerade, ich gucke mir die beiden Feeds mal an.
Na, es ist ja der gleiche.
Es ist ja der gleiche Feed. Okay, dann kann ich eigentlich nur darauf hoffen, dass alle so lange beide abonniert halten sozusagen.
Also sobald der Redirect nicht mehr läuft, solltest du bei der nächsten neuen Episode sagen, übrigens die neueste Episode in eurem Feed müsste das und das sein.
Genau, dann das hatte ich vor. Also ich weiß
erst
ja.
Dann kann man es wissen. Genau, also meine neueste Episode ist Offshore Windparks.
Genau, Offshore Windparks. Der Untertitel ist besonders schön, finde ich. Siehst keinen Untertitel. Der Untertitel, also Offshore Windparks oder wo muss ich das Windrad hinstellen, damit es im Sommer in Husum nicht regnet? Ich weiß nicht, ob du die Sendung schon gehört hast. Es ist so, dass Windparks, also Offshore Windparks, das Wetter an der Küste beeinflussen.
Ach.
Krass, oder? Und sie erzählte dann so,
hat
mich dann auch einer gefragt, also bin ich schon gefragt worden, wo muss man das denn hinstellen, damit es nicht regnet in Husum im Sommer? Okay. Nee, aber das hatte ich vor. Ich hatte gedacht, ich mache dann einfach nochmal so eine 30-Sekunden-Ansagesendung irgendwie. Achtung, nach dieser Folge oder nach der nächsten Folge, ich weiß nicht, das kannst du weißt solche Sachen. Sollte ich zwischen Folge 4 und Folge 5 darauf hinweisen, dass was passiert? Oder sollte ich nach Folge 5 darauf hinweisen, dass was passiert? Und wer Folge 6 nicht mehr hören kann, hat verkackt.
Also am geschicktesten wäre, wenn du an dem Tag, bevor der Redirect abgestellt wird,
ja,
eine neue Episode veröffentlichst, die einfach nur sagt, übermorgen erscheint hier eine neue Episode. Wenn ihr die nicht bekommt, seid ihr auf dem alten Feed. Weil dann weiß man's.
Ja, sehr gut. Sehr gut, danke.
Und ich hoffe, der Redirect wird kurz vor der Veröffentlichung einer neuen Episode abgestellt.
Da gehe ich jetzt mal davon aus, dass ich das halbwegs in der Hand habe, beziehungsweise dass das ein bisschen verhandelbar ist.
Oder du kannst ja eine Erde- und Umweltfolge auf Tasche haben.
Habe ich sowieso. Ich produziere genau gerade in Stehsatz, ja.
Sehr gut.
Das ist wirklich beeindruckende Folge über Munitionsberge. Wusstest du, dass in der Nord- und Ostsee 1,6 Millionen Tonnen Munition aus dem Krieg liegen?
Millionen Tonnen. Millionen. Also ich wusste, dass da sehr viel liegt, aber 1,6 Millionen Tonnen klingt nach erstaunlich viel.
Und das rottet da halt weg und die ganzen Gifte sickern aus. Die Muscheln, die neben diesen, wenn da eine Granate liegt und da wohnen Muscheln daneben, sind die Muscheln so sehr belastet, dass du die vielleicht nicht essen wollen würdest. Ich habe in der Sendung auch noch einen zweiten guten Grund gelernt, Muscheln nicht zu essen. Sag ich aber nicht, weil ihr solltet das ja alle anhören. Du merkst, ich übe Marketing.
Du übst Marketing, das ist sehr gut. Was habe ich denn geübt? Oh, ich habe ganz viel Neues gelernt.
Oh, ich habe so ganz viel Reacher gelesen mittlerweile.
Ach was. Ja. Es gibt ein neues. Also ist jetzt gerade irgendwie vor 2 Wochen oder so der neueste Band rausgekommen. Okay. Ich habe den noch nicht gelesen.
So weit bin ich noch nicht. Ich hole mir die alle von der Bibliothek und die sind ständig vergriffen. Aber was mir aufgefallen ist, die sind unfassbar schlecht übersetzt. Zumindest so die ersten, ich weiß nicht, 10 oder wie viel ich da jetzt gelesen habe. Die sind unglaublich.
Achso, du liest die auf Deutsch?
Ich lese sie auf Deutsch, ja.
Okay.
Du liest sie auf Englisch?
Ich lese sie auf Englisch.
Poser.
Nee, das ist gar kein Problem. Das Englisch ist sehr einfach. Also sind ja keine großartigen Fachbegriffe, denn ab und zu ist so ein bisschen Militär, bla bla und so, wo ich dann mal nachgucken muss. Aber das geht eigentlich. Christian, mein Bandkollege, hat die alle als Hörbuch gehört. Und er meint, die meisten sind ganz gut übersetzt. Vor allem hat er mich als sofort gefragt, als ich gesagt habe, ich lese die auf Englisch. Oh, was heißt denn Reacher Schwieg auf Englisch? Weil Reacher Schwieg ist wohl irgendwie so ein super prägnantes Ding. Das kommt halt irgendwie ständig. Und ich glaube sogar es gibt ein Buch über Reacher, das halt Reacher Schwieg heißt oder Reacher Said Nothing. So, in Englischen heißt es halt Reacher Said Nothing. Und er meint so, hä? Echt? So, das ist ja lame. Und er fand halt die Übersetzung viel besser. Naja, was soll's. Nee, Reacher, genau, kommt ein neues Buch. Ich habe jetzt Joe Reacher, also über seinen Bruder gibt es jetzt eine neue Reihe.
Ein Spin-off.
Da bin ich so gar nicht reingekommen. Mhm. Das weiß ich nicht, da muss ich nochmal schauen. Ich bin aber auch in den ersten Reacher beim ersten Anlauf nicht reingekommen.
Das hat immer der war auch am schlechtesten übersetzt von allen tatsächlich. Also es wird graduell immer ein bisschen besser. Aber die ersten, ich sag mal, das erste halbe
Dutzend. Hol dir doch mal einen auf Englisch. Das ist echt nicht so schwer.
Kann ich mal machen, ja.
Also mal
das erste halbe E-Book Dutzend liest sich so, als hätte es eine schlechte KI übersetzt.
Das kann ja sogar sein. Also nee, damals nicht. Aber also heutzutage, oh Gott, was da alles. Ja. Don't get me started. Was ja nicht KI generiert ist, obwohl man es mir zutrauen würde, sind die Fotos, ich weiß gar nicht, habe ich die überhaupt gepostet? Ja, ich glaube, auf Instagram habe ich die gepostet. Hast du das gesehen, mein Light Painting?
Ich habe kein Instagram mehr.
Du hast kein Instagram mehr?
Es gibt den Account da noch, aber ich habe diese ganzen Meta-Produkte, versuche ich so gut zu vermeiden, wie es mir irgendwie nur möglich ist.
Ich habe den noch und irgendwie in meinem Firmenumfeld, also eigentlich mache ich da im Wesentlichen Werbung für entweder mich oder halt die Firma und bin halt in Kontakt mit Menschen für die Firma. Mhm. So, und ich war im August in den USA, davon hatte ich erzählt, und ich war im Oktober schon wieder in den USA. Grund der Reise war die Adobe Max, das ist so eine Adobe-Konferenz, wo wir halt einladen, Kunden, Partner, hast du nicht gesehen, um halt die neuen Produkte vorzustellen und so. Das ist ziemlich beeindruckend. Ich war zum ersten Mal bei so einer Adobe Max, die findet einmal im Jahr statt, und Adobe mietet dann halt das gesamte Konferenzzentrum von L.A., und die anliegenden großen Hallen, also das Peacock Theater oder Microsoft Theater oder wie auch immer das gerade heißt, für die Keynotes und so. Und die ganze Stadt ist voll mit Adobe, also zumindest Downtown LA ist voll mit Adobe-Werbung, Riesenbanner, es fahren irgendwie so LKW rum mit Adobe-Werbung drauf und so. Es ist, schon irgendwie ziemlich erschlagend. Mhm. Und ein zentrales Thema dieses Jahr.
Wie groß ist euer Konzern eigentlich? Hast du das aus dem Stand?
Die Finanzzahlen nicht, die sind ja öffentlich, wir sind ja an der Börse, aber wir sind, glaube ich, um die 40.000 Mitarbeiter weltweit.
Okay, das ist ungefähr so viel, wie Ford in Köln mal hatte. Jetzt haben sie nur noch irgendwie eine Handvoll. Ja. Krass.
Vielleicht auch 50, ich weiß nicht. Also es wächst regelmäßig, vor allem durch Akquisitionen. Aber wir haben halt das Mutterschiff. Headquarter ist in San Jose in Kalifornien. Und da sind allein, glaube ich, irgendwie 15 oder 18.000 Leute, die da arbeiten. Genau. Ja, ging viel um AI. Ich habe schon überlegt, ob ich die Schreibweise vor meinem Nachnamen ändere in Bayer mit großem AI.
Kleines B. Versuch mal, das funktioniert gar. Wetten, das funktioniert, auf irgendeine Weise funktioniert das. Irgendwann ruft dich einer von diesen geistesgestörten Multimilliardären an und sagt, kann ich dich kaufen?
Mein ganzes Leben lang, wenn ich meinen Nachnamen nenne, muss ich ihn halt, oder wenn jemand den aufschreiben will, muss ich den halt buchstabieren. Bayer mit AI.
Zu Recht.
Jetzt wo AI irgendwie, naja, gut. Egal. Zumindest war das schon ein beherrschendes Thema. Es war es aber nicht auf unserer Exkursion vorher. Denn Russell Brown, von dem hatte ich glaube ich schon erzählt, ne? Ah, bestimmt. Das ist so eine Lichtgestalt bei uns, aber eine ganz nette, eine sehr, sehr zahme und sehr, was heißt modest auf Deutsch? Bescheidene, eine bescheidene Lichtgestalt. Der hat uns, bevor wir zur Max gefahren sind, nach L.A. eingeladen, mit ihm zusammen in die Wüste zu fahren, als Exkursion, um Nachtfotografie zu machen und irgendwie wilden Kram. Und ein Teil von dieser Abend- und Nachtfotografie war Lightpainting. Habe ich vorher noch nie gemacht. Und das haben wir zusammen mit zwei Lightpaint-Artists gemacht. Und das hat so einen Spaß gemacht. Das war richtig toll. Obwohl wir eigentlich eine zu große Gruppe waren. Wir waren 12 Leute oder so. Und das ist für Fotografie-Ausflüge eigentlich schon zu viel. Aber irgendwie haben wir es hingekriegt, dass alle irgendwie ein paar gute Bilder gemacht haben. Und ich habe im Wesentlichen Videografie gelernt, weil ich auch Max Reporter war. Und wenn du nicht mehr auf Instagram bist, auf LinkedIn bist du wahrscheinlich auch nicht, ne?
Nee, da war ich noch nie.
Da habe ich halt irgendwie meine Videos gepostet, die ich gemacht habe.
Auf Instagram hast du die gepostet? Also weil ich kann mich ja da noch
ein, wie gesagt,
ich habe den Account habe ich ja noch. Ja. Ich habe nur die Apps, also alle Meta-Apps von denen ich weiß, dass sie von Meta sind, vom Handy geschmissen. Ja, jetzt möchtest du, dass ich irgendwie Abo kostenfrei mit Werbung?
Nein, du musst ja sagen, eigentlich angucken.
Das ist ja nicht furchtbar. So richtig,
aber Lightpainting ist halt, du machst halt im Wesentlichen eine Langzeitbelichtung. Mhm. und fuchtelst irgendwie mit Lichtquellen rum, womit du dann was malst. Und diese eine Künstlerin hat das so mit so einer LED-Tube, mit so einem Lichtschwert quasi gemacht, wo sie ans Ende auch noch eine Wunderkerze dran getüdelt hat. Und wenn man damit dann halt so rumfuchtelt, dann kann man halt große Flächen malen.
Ja, und das haben wir mal gemacht mit hier zu Silvester mal so die neue Jahreszahl mit Light Painting, also mit Wunderkerzen, also ein bisschen arm, aber hat geklappt.
Na, es macht halt Spaß. So. Mhm. Und dann ein anderer Lichtkünstler hat noch diese Sache mit der Stahlwolle gemacht. Da hatte ich von meiner Frau schon mal einen Fotografie-Adventskalender bekommen, da war auch irgendwie ein Stück Stahlwolle drin mit der Erklärung, ja, halt einen 9-Volt-Block dran, dann brennt das. Und vorher solltest du das in einen Schneebesen gepackt haben und eine lange Schnur dran und dann halt so durch die Luft.
Damit du möglichst weit weg bist von mir.
Ja, naja, also das brennt dann halt oder gibt halt starken Funkenschlag. Und wenn du dann damit rumfuchtelst, dann wird es halt noch doller. Ne?
Hast du ist das mit der Frau in der Mitte, mit dem gelben Kleid, was ich da gerade sehe?
Genau, wenn du gerade auf meinem Instagram bist, da gibt's was mit der Frau in einem gelben Kleid. Das ist aber, wie gesagt, mit diesem Lichtstab und an dem Stab war dann noch so ein Dings dran. Das mit dem Rumschleudern, mit dem Stahlwolle-Schleudern habe ich, glaube ich, gar nicht gepostet, weiß ich gar nicht.
Genau, und da. Ah, Dinosaurier. Hm.
Das Dinosaurierbild ist geil. Klick mal auf den dritten Frame oder so.
Oh Gott, warte mal.
Wo ist denn das? Da, genau. Dinosaurier. Eins,
wow.
Zwei, drei, vier. Der vierte Frame.
Ja, also mit dem Feuer und dem Himmel und, ja.
Genau, da habe ich halt irgendwie den Nachthimmel mit drauf. Und wenn du links, etwas unterhalb der Mitte links guckst, das ist tatsächlich der Komet, der gerade am Himmel ist. Und Dinosaurier und Komet in einem Bild fand ich sehr
Entschuldigung, lustig. Entschuldigung, ist da noch irgendwie eine Sternschnuppe am rechten Rand?
Das könnte sein, vielleicht ist es auch ein Satellit oder ein Flugzeug, okay. Ich kann es gerade nicht erkennen.
Sehr geil. Ich versuche mal, das zu verlinken. Ich weiß noch nicht, wie man das macht. Ah, da. Link kopieren, so. Dann tue ich das mal in die Shownotes. Das sieht echt gut aus.
Ja, und dieses Feuer, das ist halt so eine LED-Peitsche. Also gibt es ja auch so mit so Plastik-Röhrchen, wo am Ende dann LED-Licht rauskommt. Und damit kann man dann so rumfuchteln und hin und her gehen. Wir haben auch welche gemacht, wo das Feuer viel höher kommt. Da musste ich dann springen. In dem sechsten Frame siehst du das. Da bin ich dann hochgesprungen mit dieser LED-Peitsche. Sehr lustig. Ja, das hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich bin da
Wie lange habt ihr da so belichtet?
Das ist ganz unterschiedlich. Bei den mit dieser Lichtpeitsche und genau mit den Dinosauriern. Das waren schon so 10-12 Sekunden. Also man stellt die Belichtung erstmal so ein, dass der Hintergrund gut wird. Und das war halt wirklich schon mit Sternen. Und wenn du Sterne fotografierst, das war dann auch mit Offenblende oder wahrscheinlich Blende 4 oder so. Und dann, weiß nicht, 20 Sekunden oder so, damit der Sternenhimmel überhaupt zu sehen ist. So, und dann brauchst du auch kein besonders helles Leuchtmittel. Also diese Leuchtpeitsche, die waren das Billo-Ding für 10 Euro von Amazon oder so. Mhm. Das ging dann so. Dieses erste Bild mit der Frau, das ist übrigens Christina, die kommt aus Norwegen, ist extra als Model mitgekommen.
Die ist extra als Model mitgekommen. Das ist so geil. Nein. Du lebst in einer Welt, in der ich nicht bin. Das ist echt super.
Nicht fürs Light Painting, sondern für die Max. Also ach so, wenn Russell zur Max einlädt, das ist halt so eine Riesenveranstaltung. Ne? Und der Pre-Conference-Workshop mit Russell Brown vor der Adobe Max, also der geht dann Sonntag bis Dienstag, kostet halt für die Teilnehmer $2,000 oder so, wenn man da mitmachen möchte, wenn man von Russell Brown lernen möchte, wie das und das und das geht. So, und dann kann er von dem Geld natürlich auch sich Leute holen. Also der lädt ganz viele Lehrer ein, also Leute, die halt Vorträge halten und so Coaches und Teacher sind, aber eben auch Models. Und Christina ist nicht nur Model, sondern auch Designerin. Alle Kleider, die sie trägt, hat sie auch selber designt und genäht. Also das macht echt Spaß, mit solchen Leuten dann unterwegs zu sein. Mhm. Zumindest Katrina war die Light Artist in dem Bild mit ihr. Und das waren dann eher so 4-5 Sekunden Belichtung. Und zwar mit Bulb. Das heißt, sie macht das so, Sie stellt sich hinter das Model oder dahin, wo sie halt malen will, halt meistens hinter das Model und sagt dann, open your shutter in 3, 2, 1, open. Und alle klicken Klick. Mhm. Und dann macht sie ihre Bewegung mit der Leuchtstoffröhre und dem Sparkler dran, also der Wunderkerze. Und dann sagt sie am Ende, close. So, und das waren dann halt 4 oder 5 Sekunden, kommt halt drauf an. Und dann muss der Rest halt irgendwie passen. Also das ist dann natürlich ein bisschen schwierig. Und
du solltest idealerweise einen Fernauslöser haben, ne?
Ja, richtig.
Das ist schon. Ach, das mache ich aus der Hand.
Naja, es macht einen Heidenspaß. Und ich finde, die Ergebnisse sind richtig toll geworden.
Hört echt super aus, ja.
Und da habe ich echt viel mitgenommen. Außerdem war ich auf der Max noch bei 2 Photo Walks mit dabei als Teaching Assistant. So viel beim Teaching habe ich gar nicht assisted. Außer, dass ich natürlich den Teilnehmern bei diesen Photo Walks ein bisschen Lightroom Mobile erklären konnte. Aber mit so richtig guten Fotografen einen Photo Walk zu machen, wo dann Models mit dabei sind. Also das waren dann lokale Models, die sind nicht extra aus Norwegen gekommen, sondern einfach aus L.A. Da gibt es ja genug Leute, die Schauspieler sein wollen und dann erstmal modeln. Und nein, die waren wirklich gut. Und mit denen sind wir da durch die Stadt marodiert, mittags um 1 in L.A. Also nichts mit goldene Stunde oder sonst was, sondern im härtesten Mittagslicht sozusagen. Viel darüber gelernt, wie das denn eigentlich geht. Und es geht halt fantastisch. Aber vor allem auch, wie man mit den Models arbeitet. Also wie man mit denen spricht, wie man denen sagt, wie sie sich bewegen und so. Das sind alles so Sachen, da habe ich mich bisher immer ein bisschen unwohl gefühlt. Das möchte ich eigentlich gerne viel mehr machen und da habe ich echt viel von mitgenommen.
Aber warum fühlst du dich damit unwohl? Weil das ist ja, du wirst ja jetzt nicht da stehen und sagen, ja komm, gib's mir ja noch einen, komm hier so. Wie man das so irgendwie aus schlechten Filmen kennt, oder ist das echt so?
Nein, das macht keiner. Aber es gibt schon Leute, die nicht Hallo und guten Tag und wie geht's dir und könntest du vielleicht sagen,
okay,
sondern nett. irgendwie einfach nur move your head to the right. Mhm. Und das ist, ja, nee.
Der Mensch als Werkzeug.
Genau. Ja. Und dann ist halt Berühren immer schlecht. Also das Model anfassen und irgendwie eine Haarsträhne wegmachen ist halt deutlich schlechter als zu fragen, Entschuldigung, du hast da eine Haarsträhne, die geht so und so, darf ich die wegmachen oder willst du es selber machen? Ne? Also einfach in den Dialog treten ist dann halt wichtig.
Ja.
So, und dieses Fernbedienen, move your head to the right, also erstmal bitte wäre nicht schlecht, aber welches rechts, mein rechts oder dein rechts? Mhm. Und dann hat der eine gesagt so, tu doch einfach so, als würdest du die Nase, also streck deinen Arm aus nach vorne, tu so, als würdest du die Nase anfassen und beweg die Nase und erklär das einmal. Pass auf, ich versuche eben deine Nase anzufassen, nicht wirklich, aber ich bewege mal deinen Kopf so, als würde ich deine Nase anfassen. Und das geht super gut. Mhm. Also so quasi Nasenfernbedienung.
Lass mich deine Nase anfassen.
Aber nicht in echt.
No.
Nee, das war echt gut. Also haben eine echt gute Zeit gehabt. Danach bin ich noch irgendwie ein Wochenende in L.A. geblieben. Ich war noch nie in L.A. Mhm. Also das ganze Ding war halt in L.A. Also die Wüste war nicht in L.A., die war halt
Du warst immer in San Francisco, warst du immer, ne?
Ich war bisher immer in San Jose, San Francisco. Mhm. Ich war einmal in New York und einmal in Seattle, aber beides auch irgendwie kurz. Und von San Jose aus fährst du halt, ja, nach L.A. ist halt echt weit. So, und da war ich noch nie. Und dann dachte ich, okay, verbringst du einfach mal, die Messe ging bis Donnerstagabend, also ab Freitag wäre ich frei gewesen zurückzufliegen, aber ich dachte, nee, wenn ich da schon mal bin, dann will man sich da auch ein bisschen umgucken.
Ja, klar.
Und habe dann den Rückflug auf Montag gebucht, stellt sich raus, das war zu viel Zeit, also so viel Zeit braucht man echt nicht in L.A. Na klar, man kann da ganz viel machen und ich war auch nicht in den Universal Studios und hier eine Führung und da hast nicht, so schon. Aber Downtown L.A. ist ungefähr so attraktiv wie Frankfurt, nur ein bisschen weiter runtergekommen. Also wirklich lame. Entschuldigung, Frankfurt, aber die Manhattan-Hochhäuser sind halt nicht so beeindruckend. Und so ist es auch in L.A. Also da kann L.A. echt gut mithalten mit Frankfurt. Das Einzige, was mir an Downtown gefallen hat, da waren so Hochhäuser, ich weiß nicht, ob die, also die waren so verfallen. Also wirklich hohe Türme, wo dann irgendwie oben schon was abgefackelt war und überall.
Hoch im Sinne von 7, 11, 20 Stockwerke?
Eher so 25.
Okay.
Also das, Das Hochhaus, in dem ich gewohnt habe, das Hotel, hatte 34, 35 Stockwerke. Mhm. Das war auch eins von den höheren, aber es gibt dann noch das Interconti. Da ist die Dachterrasse dann irgendwie im 70. Stock oder so.
Aber das war jetzt nicht verrottet?
Das war nicht verrottet, okay. Aber es waren andere da, die hatten 30 Stockwerke, die waren verrottet mit Graffiti über und über und irgendwie oben abgefackelt und abgesperrt. Und da war schon sehr komisch. So, das fand ich so ein bisschen attraktiv. Das Griffith Observatory, so eine Sternwarte, halbwegs mitten in der Stadt, so ein bisschen auf dem Hügel, hat mich beeindruckt. Ist natürlich ein denkbar schlechter Ort für eine Sternwarte, so mitten in der Stadt, wo es richtig hell ist. Aber die ist auch gar nicht für die Wissenschaft gebaut, sondern für die Bevölkerung. Also die ist auch schon 100 Jahre alt oder 110 oder so. Und
sieht man da denn überhaupt noch was?
Ja.
Also weil, als es gebaut wurde, war ja noch nicht so viel Lichtverschmutzung, vermute ich.
Doch, war auch schon zu viel. Und die haben halt ganz klar gesagt, okay, wir kaufen uns hier für $10,000 ein Zeiss-Spiegel-Teleskop. Und das ist aber wirklich nur für die Bevölkerung, damit sie mal den Mond angucken können. Aktuell haben sie jeden Abend den Saturn da drin. Du kannst halt einfach hingehen und durch so ein Riesenteleskop gucken. Also es ist ein 12-Zentimeter-Linse, 12 Zoll Linse. Das ist schon ein ordentliches Ding.
Das sind fast 30 Zentimeter, ne?
Ja, genau. So ein langes Rohr. Und aber das ist halt nichts für wissenschaftliche Arbeit, sondern eher so für die Populärwissenschaft und für die Wissenschaftskommunikation. Fand ich halt total geil, dass sie da so ein Ding
hingebracht haben. Da kann man einfach reinmarschieren. Also so wie Latsch reinschmeißen, Dollar in den Münzautomaten und guckt eine Minute durch oder wie? Oder muss man da Termine machen?
Da wird eine Schlange sein. Also da gibt es halt Leute, die das Ding betreiben und die das einstellen und das erklären. Ich weiß nicht, ob das abends Eintritt kostet. Also tagsüber kostet das keinen Eintritt. Kannst du halt einfach dir alles angucken. Das Einzige, was Eintritt kostet, ist das Planetarium. Ist ein kleines Planetarium mit drin. Es kostet $10 und dann kannst du dir eine halbstündige Planetariumsshow angucken. Total cool. Und was halt nur tagsüber geht, ist, also es sind so zwei Teleskope. Das eine ist halt dieses Zeiss-Ding, womit sie abends in den Himmel gucken. Auf der anderen Seite ist ein Sonnenteleskop sozusagen. Da wird halt Sonnenlicht eingefangen und dann aufgebrochen in verschiedene Dinge. Und du kannst halt dir die Sonnenflecken angucken. Du kannst das Spektrum der Sonne anschauen und alles Mögliche halt mit live da, also Licht, was gerade von der Sonne kommt sozusagen. Mega geil. Also das hat mir ja echt Spaß gemacht, da hoch zu wandern und mir das anzugucken. Und dann war ich noch so ein bisschen am Strand. Also ich war dann nicht in Downtown das Wochenende verbracht, sondern in Venice. Und das heißt Venice, weil da ein Kanal ist. Oder drei oder so.
Wenn es nicht auch, wo diese ganzen Bodybuilder am Strand rumlungern?
Richtig, da ist so ein Open-Air-Muskelstudio, Muscle Beach. Und dann, also der Beach in Venice ist halt wirklich, das ein Stand neben dem nächsten, ist so ein bisschen kirmesmäßig, also so Flohmarktmäßig. Mhm. Ich hatte ein Projekt, also ich mache ja dieses 12 Monate, 12 Filme, also jeden Monat einen Film mit meiner Hasselblad. Muss halt 12 Bilder pro Monat mit der Hasselblad fotografieren und dann 4 davon aussuchen. Bla, habe ich hier schon oft genug erzählt. Mhm. Läuft auch ganz gut und ich hatte halt im Oktober noch keinen Film geschossen, bis ich losgeflogen bin und ich kam erst im November zurück. Also hatte ich die Hasselblad dabei. Und dann habe ich mir gedacht, na gut, dann mache ich den November-Film auch gleich und bin dann am Samstag, 1. November, halt durch Venice gelaufen, habe halt geguckt, kann ich hier irgendwie, was wäre denn spannend? Und habe dann gedacht, okay, vielleicht Leute. Ich habe jetzt ganz viel über Porträtfotografie und Streetporträt und so gelernt. Wie spreche ich die jetzt an? Es gibt ja auch diese Videos, wo man irgendwie sieht, hey, ich bin Fotograf, kann ich ein Foto? Ne?
Ja, genau. Also,
ja. Bin ich halt nicht so gut drin.
Ich wäre so gehemmt, ey.
Meine Güte. Ja, mega gehemmt. Der Vorteil, wenn du mit einer Hasselblad um die Schulter irgendwie durch Venice gehst, dann wirst du halt angesprochen. So, das haben wir halt einfach so, ey, coole Kamera, ist das eine echte? Hast du wirklich? Ja, ist eine echte. Blablabla. Bla, bla. Übrigens, ich mache gerade so ein Projekt, darf ich dich fotografieren? Ja, warum nicht? Dann habe ich halt ein paar Leute. Ich habe auch dann wirklich mich überwunden und einige Personen angesprochen, die dann alle Nein gesagt haben. Also, nee, einer hat sogar Ja gesagt, genau, der Letzte. Da musste ich halt wirklich unbedingt jetzt den Film vollkriegen. Da habe ich dann, und der Trick ist, sprich halt keine Frauen an, vor allem nicht als großer, alter, weißer Mann mit Glatze, sondern sprich halt Männer an. Suchst du halt Männer, die interessant aussehen. Und Männer sagen dann viel leichter Ja. So, das ist ganz cool. Nee, aber zwei von denen, die ich fotografiert habe, also ich habe halt 4 Models gesucht und 2 haben mich halt auf die Kamera angesprochen. Und dann habe ich die fotografiert. Und am Venice Beach, da stehen ganz viele Rapper, Also große, bullige, schwarze Typen mit irgendwie, weiß nicht, Raster und wilden Klamotten und drücken dir CDs in die Hand. Und die nimmst du natürlich nicht, weil du weißt ja, dass die wollen dir aber halt was andrehen. So ihre Musik. Die denken halt, die werden berühmt, wenn sie ganz viele CDs verteilen. Und dann, wenn du sie in der Hand hast, wollen sie $10 oder $20 von dir. So habe ich zumindest erwartet. Und dann habe ich aber gedacht, na gut, nimmst mal so eine CD und sagst, okay, kann ich ein Foto von dir machen? Weil er hat mich zwar nicht auf die Kamera angesprochen, aber er hat mich angesprochen. Und das war eine äußerst unangenehme Situation, weil natürlich, klar, sagt er ja, aber halt dann hier gegen Kohle, kein Problem. Ich habe aber keinen Cash, ja, ich kann aber nicht Karte, dann musst du mal eben zum Automaten. Dann bin ich zum Automaten, wollte Cash rausziehen, das ging nicht. Der Automat hat mir kein Cash gegeben, weil es war so ein uralter Automat, der dann in einem der Läden da stand. Und da dachte ich, scheiße, jetzt habe ich hier in so einen Fake-Automaten meine Visa-Karte reingesteckt. Und dann komme ich raus und will zum nächsten. Und er läuft mir so, ey, wo willst du mit meiner CD hin, du Arschloch, du hast mich bestohlen. Ich so, nein, ich habe kein Geld bekommen. So, ich gehe zum nächsten. Ja. Oder hier, kannst du auch deine CD wieder haben. Es war kurz sehr unangenehm.
So eine Art habe ich mal in Berlin erlebt.
Und dann zeigt er mir halt den nächsten Automaten und da kam wieder kein Geld raus. Und bis ich da dann aber fertig war und ihm sagen musste, sorry, ich krieg kein Geld, hatte er einen Kumpel, hier, der nimmt Tap, also hier Dings, also kannst du tappen. Und bis dahin hatte ich halt auch schon zwei CDs in der Hand und dann sollte ich $40 bezahlen. Oh scheiße, habe ich halt $40 bezahlt, schwitzend. Und habe gesagt, jetzt will ich aber auch ein Foto.
Hat sich wenigstens gelohnt, also ist das Foto gut geworden. Okay.
Die werden gerade noch entwickelt, die Filme, ich weiß es nicht. Aber ich habe mich nicht getraut, den noch mit meiner, ich hatte meine ZF auch dabei, die Nikon. Den einen, der mich auf die Kamera angesprochen hat, den habe ich mit der ZF fotografiert. Und das Bild habe ich mir hier schon in groß ausgedruckt, weil das halt richtig geil geworden ist.
Oh, geil. Also was in der Art habe ich auch mal erlebt, über 20 Jahre, oder? Ja, ist über 20 Jahre her. Da haben wir gedreht auf dem Hahnbergplatz, also hier Berlin, ne, der Gedächtniskirche da. Und dann an diesem Springbrunnen, Schwangere Auster wird er genannt, da haben damals immer unendlich viele Punks rumgehangen und sowas. Und wir standen wirklich auf der anderen Ecke des Platzes mit der Fernsehkamera und haben was gedreht. Und irgendwann kommt echt so ein völlig abgerockter, angesoffener Typ auf uns zu und meint nur, ihr habt den mir da ja gefilmt oder was? Und wollte Geld haben. Und glücklicherweise waren wir mehr und der Platz voller Polizei. Aber das war schon echt, ja. Wo dann auch mal denkst, okay, was passiert jetzt hier? Wird das jetzt irgendwie, eskaliert das jetzt noch? Ja.
Ja, nee, das war meine USA-Reise. Die war echt super. Direkt davor, ich habe dir gerade ein Foto geschickt von dem einen Typen, den ich da.
Ja, sehr geil.
Nein,
sehr geil. Ist das öffentlich?
Nee. Weiß ich nicht, also okay. Nicht weiterleiten, aber ich kann es kurz beschreiben.
Ist gut. Ich wollte es nur wissen, sonst hätte ich einen Link gesetzt. Nee, alter Mann, 3-Tage-Bart, karierte Hemdjacke, schwarzes T-Shirt, weiße Mütze, Sonnenbrille, sieht super
weiße
aus.
Weiße Schlotterhose, schwarzes T-Shirt, so ein Beanie.
Ist das, aber das ist nicht der mit den
CDs? Nee, das ist nicht jetzt, der mit den CDs, das ist einer, der mich auf die Kamera angesprochen hat. Und ich zeige das, zeig das Foto Christian, meinem Bandkameraden, und er sagt, oh geil, erstmal mit so einem $500-Hemd irgendwie so tun, als sei man. Ich so, oh, echt, $500-Hemd, woran siehst du das? Ja, siehst du doch. Und außerdem, wenn du ranzoomst, siehst du, der hat halt eine Apple Watch Ultra. Also er tut so, als wäre er irgendwie ein abgerissener 3-Tage-Wart-Typ, aber offenbar hatte Christian recht, er scheint dann doch sehr viel Geld zu haben. Die kurfte damit so einem rostigen Fahrrad.
$500 Hemd. Es gibt T-Shirts aus Japan, die kosten 100 Euro das Stück und sind so geil. Aha. Und ich schaff's aber nicht mehr, eins zu bestellen. 100 Euro für ein T-Shirt, schaffe ich nicht.
Weiß ich auch nicht. Ich trage jetzt fast nur noch, ich habe einen Händler gefunden.
Ich trage nur noch schwarz.
Genau, nur noch schwarze T-Shirts, ich kaufe auch keine Aufdruck. Ich habe ja immer Aufdruck-T-Shirts getragen mit Bands oder sonst was. Das ist irgendwie vorbei. Und V-Ausschnitt. Ich mag irgendwie keinen Rundhalsausschnitt mehr.
Ja, V-Ausschnitt mag ich auch gerne, aber V-Ausschnitt wird weniger, habe ich festgestellt. Also ich trage seit vielen, vielen Jahren fast ausschließlich V-Ausschnitt. Und es wird schwieriger, für mich zumindest, V-Ausschnitt-T-Shirts zu finden, also die mir dann auch gefallen. Und ich mach's ja andersrum. Ich habe ja, wie weiß ich, die letzten gefühlt 30 Jahre nur schwarze Sachen getragen, also schwarze T-Shirts.
Du fängst jetzt an mit Metallica.
Oder vielleicht mal weiße. Nee, also Aufdruck-T-Shirts fand ich als Kind schon schlimm, tatsächlich. Also das fand ich irgendwie noch nie, also auf dem Rücken geht gerade noch, aber vorne, also ich finde es schon, mittlerweile empfinde ich es als Zumutung, so ein Logo auf der Brust zu haben vom Hersteller. Nee, ich bin farbenfroher geworden über die letzten Jahre. Tatsächlich, ich kleide mich ein wenig farbenfroher und das tut mir total gut.
Ja, Farben sind, da spricht überhaupt nichts dagegen.
Farbenfroh, sagte er und meinte grau statt schwarz.
Ja, direkt vor den USA war ich ja auch noch in Spanien. Ich habe
privat auch hier?
Und zwar bin ich nach Nordspanien geflogen, um Location Scouting zu machen für nächstes Jahr. Nächstes Jahr am 12. August ist die totale Sonnenfinsternis, die von wie heißt das? Reykjavik, Island. Über den Atlantik, über Spanien und die Balearen, glaube ich, bis nach Afrika irgendwo zieht. So, und da wollte ich Location Scouting machen. Das hatte ich auch angekündigt. Und es ist wichtig, es ist mir sehr wichtig, das Ergebnis dieser Location Scouting-Reise zu verkünden. Ich war sehr erfolgreich.
Ja, aber dann, dann kommen alle. Sag nicht, wo es ist.
Ja.
Sag nur, dass es...
Ich war sehr erfolgreich. Das Gute ist... Nordspanien schließt sich komplett aus. Also ich weiß, dass ich dort nicht hinfahren werde, auf gar keinen Fall. Nirgendwo in Nordspanien.
Warum?
Naja, es ist halt die Südseite von der Golf von Vizcaya, also Atlantik. Und irgendwie kommt dort ganz häufig Wind von Norden. Also die Luft zieht über den Atlantik direkt auf diese Küste und direkt hinter der Küste ist ein Gebirge. Was passiert dann wohl? So. Es sind halt immer Wolken, also Regen auch manchmal.
Ja, am Gebirge wird sich wahrscheinlich dann auch
abregnen, oder? Aber es ist eine komplett unvorhersagbare Gegend. Also die Wettervorhersage war so unzuverlässig, wie ich es noch nie in meinem Leben erlebt habe. Da waren dann komplett sonnige Tage.
Über längere Zeiträume? Ja. Also ist das so wie Bretagne, wenn es eine Stunde, also wenn es gerade regnet, wird es das in 2 Stunden sowieso nicht mehr tun? Oder
so ein
wenn
bisschen
es regnet,
wie in Irland auch, ja genau. Das ist halt einfach sehr schnell wechselndes Wetter, aber nicht ganz so schnell. Wenn am Tag vorher Sonne vorhergesagt ist, dann hast du halt doch die Hälfte des Tages Wolken. Und das geht halt mit Sonnenfinsternis so gar nicht. Weil, also selbst wenn es 2 Stunden später wieder gut ist, es muss ja nur genau die 2 Minuten, wo die Sonne verfinstert ist, eine Wolke da sein und dann ist halt schlecht. So das Risiko.
Dafür hast du dann jahrelange Planung.
Das Risiko, dort die Sonnenfinsternis genau nicht zu sehen, ist einfach wahnsinnig hoch. Mhm. Und ich werde auf gar keinen Fall am 12. August nächsten Jahres in Janes sein. Ansonsten ist es ein sehr, sehr schöner kleiner Ort. So ein Fischerdorf mit so ein bisschen alter Infrastruktur, eine alte Basilika. Basilikum, also Kirche und Basilika. Genau. Und gutem genau,
Basilika
Essen.
Ist der Plural von Basilika.
Cachopo ist ja die nordspanische, asturische Variante von Cordon Bleu. Wusste ich auch nicht. Ist da halt Nationalgericht. Cordon Bleu heißt halt nur Cachopo oder Cachopo.
Ja, es gibt Schlimmeres.
Ja.
Ich werde nie vergessen, Indonesien vor, ist auch schon wieder, war ich in Indonesien 2010 oder sowas, waren ja auch ein paar Leute und waren dann irgendwie essen und irgendwann haben wir festgestellt, dass es praktisch keine authentische indonesische Küche gibt, weil die von Anfang an extrem international beeinflusst worden ist, außer Bami Goreng. Und das ist halt das, was du als Kind von Bofrost auch immer hattest. Ne? Und dann saßen wir auch so am Tisch und meinte auch einer von den Jungs, meinte, weißt du, da fliegst du um eine halbe Welt, um mal was Exotisches zu erleben und was kriegst du zu essen?
Bofrost.
Bami Goreng. Von daher ist Cordon Bleu schon, also ich bin, finde ich, durchaus.
Ja, wunderschöne Gegend, bisschen Klippe, bisschen Strand und halt die Berge ganz nah dran. Total schöne Berge auch, aber auch in den Bergen habe ich keine Stelle gefunden, wo man einen guten Blick auf die Sonnenfinsternis gehabt hätte. Weil die Straßen sind natürlich alle in den Tälern oder in den Schluchten, auf den Pässen und so. Und das war einfach alles nichts. Also
Moment mal, hast du dich jetzt ganz von dem Gedanken verabschiedet, zur Sonnenfinsternis herunterzufahren?
Nein, aber nur nicht nach Nordspanien. Also ich werde halt entweder Zentralspanien irgendwo hin, möglichst weit weg von der Küste, oder Mallorca. Also das ist noch eine Option. Ein Arbeitskollege von mir hat schon Mallorca gebucht. Ich habe da am wenigsten Bock drauf, aber
wieso?
Malle, da muss man doch.
Welcher Monat?
August. 12. August.
Nee, würde ich. Nee, nein, nee. Nein.
Also man will natürlich nicht im März auf Malle sein, weil da ist alles voller Fahrradfahrer und die nehmen sich alle viel zu ernst und das ist bestimmt furchtbar.
Und das ist aber ganz lustig, wenn man dann in so einem Café sitzt und die Spandex-Brigaden da vorbeirauschen.
Entschuldigung, also ich, nichts gegen Rennradfahrer, aber manchmal ist mir dieses Völkchen, gerade wenn sie es so ernst meinen, so ein bisschen, weiß ich nicht. Egal. Und ja, Malle vielleicht. Vielleicht aber auch, weiß nicht, ich glaube eher zentral Spanien, ich weiß es noch nicht.
Ich bin
froh, dass ich das gemacht habe, weil sonst wäre ich nämlich dorthin gefahren, weil ich gedacht hätte, dass es bestimmt total toll ist und weil da auch die Totalität am längsten ist und so. Aber jetzt weiß ich, dass ich das nicht tun werde. Ja, geiler Fanboy-Moment auf dem Rückflug übrigens. Von Bilbao über Frankfurt zurückgeflogen und in Frankfurt saß dann vor mir eine ältere Dame mit so einem roten Kleid und einer roten Kappe irgendwie und die hat sich dann noch während des Flugs irgendwie den Sitz zurückstellen lassen. Also der ging nicht alleine, der hat es nicht alleine hingekriegt, die Rückenlehne zurückzudrehen. Was natürlich mit meinen Beinen irgendwie so, muss ich das? Na, ist ja egal. So, und dann hat sie es auch nicht geschafft, beim Landeanflug die Rückenlehne wieder hochzustellen, was sie aber eigentlich muss. Also habe ich mich vorgebeugt und gefragt, kann ich vielleicht kurz helfen? So, oh ja, gerne. Und dann habe ich ihr die Rückenlehne wieder hochgestellt. Und dachte ich, warte mal, die kennst du doch. Und irgendwie so erkannt und irgendwie kurz nochmal gegoogelt, Gesicht, ja doch, stimmt. Und dann sitzt vor mir Heike Dine Körting.
Heike, mein Gott. Ich hätte die zum Glück nicht erkannt, ansonsten wäre, also ich, das
ich ist ich habe ja, schon mal
also,
Bilder von ihr gesehen.
Ich bin ja eigentlich recht gut gefeit gegen solche Fanboy-Attacken.
Und dann sitze ich da und freue mich und denke so, was mache ich jetzt? Zeig irgendwie Sky so hier, ich habe gerade gegoogelt und zeig so auf den Namen und zeig auf sie und Sky guckt mich mit großen Augen an, so wer zum Teufel soll Heike Dine Körting sein? Also alle, die sie nicht kennen, jeder Podcaster kennt sie, weil jeden Podcasters feuchter Traum ist, einmal eine Nebenrolle in den 3 Fragezeichen zu sprechen.
Ich hab tatsächlich mal auf einer Veranstaltung neben Oliver Rohrbeck gesessen und wir haben ein Live-Hörspiel aufgeführt.
Oliver Rohrbeck war mal auf einer Mincorrect-Live-Veranstaltung als Gast. Also nicht als Stargast auf der Bühne, sondern einfach als Zuhörer. Und das haben die dann in ihrem Podcast erzählt und das war natürlich irgendwie Starstruck-Fanboy-Moment hoch 13. Warum die noch keine Nebenrolle dort bekommen haben, weiß ich auch nicht. Vielleicht, weil es keine guten Sprecher sind. Wer weiß das? Egal, nein, habe ich nicht gesagt.
Weil es keine Sprecher sind.
Wir sind alle keine Sprecher. Natürlich. Halt, ich bin auch kein guter Sprecher. Das ist ein Job für Leute, die das gelernt haben, die eine Schauspielerausbildung haben. So, alles gut.
Naja, das auch nicht unbedingt. Also man kann das auch ohne Schauspielausbildung durchaus hinkriegen. Da gibt es ja genug, die das ohne Schauspielausbildung machen. Aber das ist jetzt nichts, was man
aus dem Ärmel schüttelt.
Also ich habe ja mal ein bisschen synchron gemacht. In meinem Leben. Und das ist jetzt, das ist tatsächlich nichts, wo du hingehst und sagst, naja, ich rede ja seit 15 Jahren damals oder 10 oder wie auch immer. Ich rede jetzt so lange schon in Mikrofone, das kann ja überhaupt kein Problem sein. Doch, ist es.
Bestimmt.
Das ist was ganz anderes als das, was wir machen. Immer.
Zumindest ist Heike Dine Körting die Produzentin von den 3 Fragezeichen und auch von TKKG und noch ganz vielen anderen solchen Hörspielserien. Und halt eine absolute Legende in dem Bereich. Ja. So, und deswegen hatte ich mich total gefreut, sie zu treffen. Und habe ein Selfie gemacht und Hurra geschrien. Den habe ich sogar auf Mastodon gepostet, den hättest du gesehen haben können.
Ich überlege gerade, wann mir das letzte Mal passiert ist, dass ich so starstruck war.
Nee. Und die ist auch eine Koryphäe, aber auch, die hatte jetzt keine Allüren oder so. Der hat sich voll gefreut, dass ich sie gefragt habe, ob sie es wirklich ist.
Ja klar, wer erkennt denn, also ich meine, wie soll man die auch erkennen?
Die kam ja gerade von der Buchmesse, also sie war in Frankfurt auf der Buchmesse und hat den ganzen Tag Autogramme gegeben und stand den ganzen Tag im Mittelpunkt. Also ich glaube schon, dass sie, wenn ich von sowas zurückfahren würde, dann würde ich denken, natürlich erkennen mich alle, warum erkennt mich hier keiner? Ja, weiß ich nicht.
Nö. Nee, also selbst
Ja, also keine Ahnung. Ich bin auch lange nicht mehr in der Öffentlichkeit.
Woher soll man das, wenn du nicht zufälligerweise das Gesicht irgendwo mal gesehen hättest oder es dir präsent gewesen wäre? Also ist halt niemand, der vor der Kamera steht.
Ich bin ja mal in der U-Bahn erkannt worden an meiner Stimme. Da habe ich mich mit Leuten unterhalten und dreht sich auf einmal um, sag mal, bist du Tobi Bayer? Ich kenne auch deine Stimme. Mhm. Fand ich ziemlich lustig.
Als ich noch beim Radio erwünscht war, da ist mir das häufiger passiert. Geiles Gefühl. Das ist ein sehr geiles Gefühl. Ja. Und was noch öfter tatsächlich war, zumindest hat sich das so angefühlt, ob es wirklich so ist, weiß ich nicht, dass Menschen, die mit dem Rücken oder seitwärts zu mir gesessen haben, meine Stimme gehört haben, sich umgedreht haben, als säße da jemand, den sie kennen. Und dann aber gedacht, ah nee, doch nicht. Das habe ich schon häufiger gehabt, also damals. Und das war irgendwie, also ich fand es schon,
dass die prominent zu sein,
stelle ich mir schon ziemlich geil vor.
Weil, also, was ich häufig höre, ist, dass Hörer von unserem Podcast hier, Realitätsabgleich, oder von Einschlafen-Podcast, dass die eh glauben, sie hätten eine Beziehung zu mir. Und haben sie auch, die sind halt nur sehr einseitig. So. Und
parasoziale Beziehung, klar. Nee, aber das ist ja oft so, dass du denkst, ach Mensch, da ist ja der, ah nee, das ist ja gar nicht. Ach so,
also die halten dich dann für jemand anders.
Weil irgendwas in deinem Kopf so verdrahtet ist, dass du dich daran erinnerst, einen wie auch immer geartenden Bekannten zu erwarten, weil du eine bestimmte Stimme erwartest, aber du kennst das Gesicht zu der Stimme nicht und darum bist du natürlich, also dein Gehirn sagt einfach nur, da hinten ist ein Bekannter von dir und dann guckst du und dann sagen deine Augen, aber nee, doch nicht. So diesen Effekt.
Die Frage ist jetzt halt, ob das Gehirn sagt, da ist ein Bekannter, weil es eben diese parasoziale Beziehung gibt oder weil sie dich tatsächlich für jemand anders halten.
Ich vermute mal, dass man dafür Neurowissenschaftler braucht, um das endgültig zu klären, weil dazu müsstest du ja dann tatsächlich auch mal ins Gehirn gucken, während diese Assoziation hergestellt wird oder diese Erinnerung entsteht.
Wahrscheinlich, ja.
Ach hier, komm, Konsum, wir hatten ja noch gar keinen Konsum. Ich habe ja das neue Moped, hatte ich glaube ich letztes Mal schon erzählt, ne, dass ich den Elektroroller abgegeben hatte, und habe mir jetzt so...
Und jetzt
so
wieder was mit richtig Bums.
Nicht mit richtig Bums. Das Ding hat halb so viel Leistung wie meine alte Vespa. Aber es reicht halt, es sind knapp 11 PS, das Ding fährt 90, damit kann ich hier auf die Stadtautobahn. Und ich bin auch tatsächlich zufriedener mit dem Teil, also das Problem ist halt, also es ist eine Piaggio Liberty mit 125 Kubik, 11 PS, fährt 90, war auch sehr, sehr günstig. Also hat mich ein knappes Drittel oder ein gutes Drittel gekostet von dem, was ich für eine neue Vespa hätte bezahlen müssen. Und was die hat halt größere Räder, weil das ist halt so ein, kennst du halt, ne, diese Roller, mit denen sie in Italien überall rumfahren. Vespa fährt ja eigentlich keiner. Vespa fährt man ja wegen der Grandezza und weil, ne? Statussymbol und so. Aber wenn du einen Gebrauchsgegenstand haben willst, holst du dir lieber was Günstigeres. Und das ist halt diese Piaggio Liberty, die ich habe. Mhm. Und ich bin wirklich zufriedener mit dem Teil, als ich gedacht hätte, dass ich jemals sein würde. Weil dadurch, dass sie größere Räder hat, hat die ein ganz anderes Fahrverhalten als diese kleinen Vespa-Räder. Also es ist viel, viel mehr in Richtung Motorrad und viel stabiler. Und man fühlt sich auch viel, viel sicherer. Und die ist auch wesentlich leichter. Und darum kann man mehr so wii machen, wenn man durch die Gegend fährt. Also ich bin total begeistert. Das Einzige, was mich nervt, ist, sie ist halt, weil ich sie gebraucht gekauft habe und ich darum keine große Wahl hatte, eigentlich gar keine, ist sie halt in einer Farbe, für die ich Autofahrer typischerweise verachte. Und das sind Gelb. Diese ganzen komischen Grautöne, weißt du, so diese Asphalt-Beton-artigen Farben. Das will ich eigentlich nicht in meinem Leben haben, aber Steingrau, genau, ein erfrischendes Steingrau. Aber total schön, wo war ich jetzt? Ah ja, genau, und ich fahre ja den Winter durch. Zumindest bemühe ich mich, den Winter durchzufahren, weil einfach Infektionsrisiko, S-Bahn und außerdem, ja. Ich fahre halt den Winter durch und ich weiß nicht, warum ich musste, wie alt bin ich? 56? Ich musste 56 Jahre alt werden, um rauszufinden, dass es gefütterte Jeans gibt. Also, normal geschnittene Jeans, in die dann noch zusätzlich so ein fließartiger Stoff als zusätzliche Schicht eingenäht ist in die gesamte Hose.
Okay.
Und mit dem Ding, dich interessiert das wahrscheinlich nicht, weil du fährst nicht Moped, aber ich vermute mal, dass wir den einen oder die andere Mopedfahrerin hier haben. Mit dem Ding kann ich bei 0 Grad 20 Minuten über die Stadtautobahn fahren mit 80 km/h. Ohne dass mir an den Beinen ernsthaft kalt wird. Also das ist total geil. Und die kosten nichts. Es ist eine renommierte Jeansfirma, die herstellt. Und die haben halt trotzdem 50 Euro oder so gekostet. Ich habe direkt eine blaue und eine schwarze geholt.
Okay.
Total gut.
Also gab es die nicht in Steingrau?
Nein.
Passend zur Nein,
in Steingrau gab es nicht. In Beige gab es sie noch. Aber da muss ich noch warten, bis ich 60 bin.
Beige. Beige.
Da kommen wir zu den Nachrichten, ne? Oh, die 20
Uhr. Ist schon Nachrichtenzeit?
Ist schon Nachrichtenzeit? Nicht? Ich habe nicht so viel zu erzählen. Ich erlebe ja nichts mehr. Ich gehe nicht raus. Es ist ja jetzt Herbst. Da verfalle ich ja in die saisonale Depression und erlebe darum gar nichts mehr.
Ich habe übrigens in L.A. einen Brompton-Fahrer gesehen. Mhm. Und das war, als ich gerade, ich hatte selber, ich weiß nicht mehr, hatte ich einen Roller. Ich wollte eigentlich nochmal für das Wochenende danach nochmal ein Mietauto nehmen. Das hat aber irgendwie nicht geklappt. Ich hatte mein Reisepass nicht dabei und Perso hat den nicht gereicht. Egal. Zumindest bin ich dann immer mit diesen Lime-E-Scootern und aber auch Lime-E-Fahrrädern und einmal mit so einem, das ist tatsächlich so ein Roller-ähnliches Ding.
Roller-ähnliches
Ding? Floater hieß das. Weiß ich nicht. Also das war auch so zum Draufsetzen.
So Emmy-artig.
Emmy, aber in langsam, also 20 km/h Emmy.
Oh Gott.
Oder 25 oder
auch
so.
Oh Gott.
Bin ich halt einfach auf dem Radweg mitgefahren. Stand dann hinterher drauf so, wenn du dieses Ding fährst, musst du übrigens Helm tragen. So, scheiße. Naja, hat mich keiner erwischt. Zumindest, ich glaube, ich war auf dem E-Scooter auf einmal neben mir Brompton-Fahrer. Und dann sage ich nur so, ja, nice bike. Und er so, oh, thank you. You don't see many of those here. Und das waren Brite. Der hat tatsächlich aus London seinen Brompton mitgebracht nach L.A. und ist da rumgekurft. Sehr lustig.
Hätte ich jetzt aber, eigentlich hätte ich erwartet, dass da viele Bromptons rumfahren, weil das ja auch so ein teilweise Lifestyle-Produkt ist.
Dort nicht. Also das ist irgendwie nicht so bekannt. Naja. Brompton-Werbung machen wir nächstes Mal wieder. Dienstag, 11.11.2025. 20 Uhr Nachrichten sind aber nur irgendwie 6.
Ja, ist doch schön, sind wir schneller fertig. Haben wir schnell hinter. Also, was sind denn die 19 Uhr Nachrichten? Naja, die 19 Uhr Nachrichten, die sind jetzt, Tobias, es ist fast 21, die sind alt.
Dann nehmen wir die 18 Uhr Nachrichten, da sind ganz viele.
Aber
wir
brauchen gar nicht so viele, oder? Bist du irgendwie sendewütig?
Nee, ich finde, wir haben so lange nicht gesendet, mir macht das Spaß gerade. Und dann nehmen wir halt meinetwegen. Soll ich mit Hannover anfangen oder was?
Wir nehmen 9:18 Uhr und ich fange an. Wirtschaft. Google investiert 5,5 Milliarden Euro in Deutschland. Das ist
danke,
falsch.
Danke, Merz.
Ach so. Diese Nachricht ist falsch. Tatsächlich ist es nämlich so, dazu muss man die aber dann lesen. Der US-Technologiekonzern Google will in den kommenden 5 Jahren, der US-Technologiekonzern Google will in den kommenden Jahren 5,5 Milliarden in Deutschland investieren. Will ist nichts weiter als eine Absichtserklärung. Das ist genau das, was Politiker auch machen. Wir wollen die Rente erhöhen. Wir wollen. Solange Google die Kohle nicht hier reinschiebt, hat Google hier überhaupt gar nichts investiert. Und ich verwette meinen Arsch darauf. Sie werden Bedingungen stellen und diese Bedingungen werden EU-Recht betreffen, nämlich Regulierungen, Strafzahlungen und sowas alles. Da würde ich drauf wetten, das gibt's nicht für lau.
Ja, sind ja schon andere US-Investoren wieder abgezogen. Spannend, aber trotzdem, dass sie überhaupt auf die Idee kommen, mit Deutschland zu reden, ist doch eine gute Nachricht.
So gesehen, ja.
Cybersicherheit, Cybersicherheit, kritische Infrastruktur nach wie vor anfällig.
Nein, echt? Wie, das
ist das eine Nachricht?
Das ist ja komisch. Wie kommt denn das?
Ist halt so.
Das ist ja komisch.
Also warum sollte sich was geändert haben?
Ist ja komisch. Bundesanwaltschaft. Mutmaßlicher Rechtsextremist in Untersuchungshaft. Anschläge auf Politiker geplant. Hast du das Ding mitgekriegt?
Nee.
Der hat irgendwie im Darknet Geld gesammelt, um Morde zu begehen. Und also als ich es gelesen habe, habe ich echt gedacht, so, sag mal, was stimmt denn nicht? Was ist denn mit denen anders? Also was ist mit mir? Ich bin doch auch voller Gewaltfantasien. Ja? Und zwar solche, wenn ich darüber reden würde, hätte ich morgen hier mehrere Gefährderansprachen an meiner Tür. Aber weder rede ich öffentlich darüber, noch spüre ich den geringsten Anlass oder Ansatz, das auch in die Tat umzusetzen, was ich mir manchmal so ausdenke. In meiner
Nach Information des Magazins Der Spiegel standen auf einer Liste die Namen von mehr als 20 Personen darunter, die der früheren Bundeskanzler Scholz und Merkel.
Was ist mit diesen Leuten anders als mit mir?
Die sind krank, glaube ich, okay, auf jeden krank. Fall. Und leiden an nicht abgebauter Selbstüberschätzung. Also wir alle haben uns ja massiv selbst überschätzt, als wir irgendwie jung waren.
Tu mir das nicht jetzt auch noch. Wir senden ins Internet und glauben wirklich, wir hätten was zu sagen.
So, als würde sich jemand dafür interessieren.
Naja, wir glauben, wir hätten was zu sagen. Mit Sicherheit ist da eine narzisstische Persönlichkeitsstörung dahinter. Aber
und bei denen ist sie einfach ein bisschen stärker ausgeprägt, würde ich sagen.
Okay.
Keine Ahnung.
Aber das ist jetzt auch noch irgendwie, also ich finde es immer so, ich finde es ein bisschen einfach, das irgendwie zu, wie nennt man das denn, pathologisieren. Also sagen, ja, krank.
Apropos krank. Magdeburg.
Oh.
Angeklagter, was?
Nee, alles gut. Ja.
Angeklagter gesteht Tat.
Du willst dir drauf schaffen, was da los ist bei diesem Prozess. Der Typ ist wirklich komplett durchgeknallt. Der ist komplett durch. Ich meine, der hat sich in ein Auto gesetzt, ist in Magdeburger Weihnachtsmarkt gefahren, hat, ich weiß nicht, Handvoll Tote, halbes Dutzend Tote, zig Verletzte produziert und erzählt jetzt gerade, ja, ich habe das anderthalb Jahre vorher geplant und ich habe das auch gemacht, um darauf hinzuweisen, dass die Frauen in Saudi-Arabien Frauen schlecht behandelt werden und außerdem, also so, dass der.
Wenn er wenigstens erzählt hätte, was natürlich auch nicht stimmt, aber wenn er wenigstens erzählt hätte, dass er von der AfD dafür bezahlt worden ist, damit es diesen Ausländeranschlag vor der Wahl noch gibt.
Einer meiner geheimen Pläne ist genau so. Warum haben sie das denn? Ich bin von der AfD dafür bezahlt worden. Nö, die haben mir das bar gegeben. Paper Trail haben wir nicht. Geringfügige Beschäftigung. Vorsitzender der CDU-Arbeitnehmergruppe Nacke für Abschaffung der Minijobs. Das ist die CDU. Naja gut, es ist nicht die CDU, sondern es ist irgendwie so ein subalterner Flügel, der ab und zu auch mal was sagen darf. Aber dass immerhin ein Teil der CDU jemals nochmal auf meine Linie einschwenken würde, hätte ich jetzt nicht erwartet.
Hast du diese neue Bewegung innerhalb der CDU wahrgenommen?
Kompass Mitte oder so ähnlich.
Kompass Mitte oder so.
Mit C geschrieben. Wegen CDU natürlich, aber ich denke ja immer, wenn irgendwas mit C geschrieben wird, was man eigentlich mit K schreibt, dann dient das der Exklusivität. Zum Achten, Schokolade, Zigaretten, gibt es oft, dass es mit C geschrieben wird. Und dann direkt so, dann ist auf einmal die Verpackung ein bisschen dunkler. Und so. Aber ich finde das super. Minijobs sind eine totale Pest. Minijobs sind eigentlich dafür da, den Studenten zu beschäftigen, den Rentner zu beschäftigen, der Hausfrau zu beschäftigen, ne? So der Klassiker. Aber mittlerweile sind wir halt in einer Situation, wo unfassbar viele Menschen Minijobs statt eines sozialversicherungspflichtigen Jobs machen. Und das ist in den letzten Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, ist das in eine Richtung gegangen, die wirklich nicht gut ist. Und die Unternehmen, die beschäftigen natürlich lieber 10 Minijobber als 3 Festangestellte oder 5 Festangestellte, weil für die 5 Festangestellten müssen sie Rentenversicherung zahlen, für die Minijobber nicht. Was nicht ganz stimmt, da gibt es dann so kleine Pauschalen und sowas. Aber es ist halt wesentlich billiger, doppelt so viele Minijobber zu beschäftigen wie normale Angestellte. Und das finde ich absolut katastrophal, dass wir so einen Arbeitsmarkt haben hier. Jetzt wüsste ich natürlich gerne nochmal, warum die CDU-Leute die Minijobs abschaffen wollen. Vielleicht sind die gar nicht so auf meiner Seite.
Naja, doch. Ich glaube, es gibt schon noch soziale Menschen bei der CDU und die versuchen, sich gerade irgendwie freizustrampeln.
Ja, ich sehe nicht, dass denen das gelingt. Also ich sehe, dass die rechtsradikalen Kräfte in der CDU gerade so dermaßen den Ton angeben. Das macht mir richtig Sorgen.
Wir werden sehen. Ja. Abgesetzt an Istanbuler Bürgermeister. Staatsanwaltschaft fordert mehr als 2000 Jahre Haft für Erdogan-Gegner Imamoglu.
Irgendwie so wie als das ist
2000
Jahre? Ja, das ist, als würdest du fordern. Nee, bitte mal. Komm, Torben Sören. Torben Sören ist 7. Wir spielen Gericht. Du bist der Richter. Und Torben Sören sagt, ich verurteile
Todesstrafe.
Dich zu 10 Millionen Jahre Knast. So ist das. Da ist die Türkei mittlerweile angekommen. Torben Sören regiert die Türkei.
Okay.
Wo sind wir? Oh.
Irak.
Irak. Boykottaufruf überschattet Parlamentswahl. Das ist eigentlich ein sehr interessantes Thema, weil ich meine, Irak, letztendlich ist unsere Geschichte auch mit dem Irak verbunden. Golfkriege und so weiter. Habe ich noch gar nicht reingelesen, muss ich mal machen.
Ich auch nicht. Pakistan und Indien, Tote und Verletzte durch Autobombe in Islamabad. Durchsuchung nach Explosion mit etlichen Toten in Neu-Delhi.
Da gucke ich jetzt doch mal rein. Es gab doch schon mal in Indien so eine Anschlagswelle, ich weiß gar nicht, was in den 80ern, in den 90er Jahren, als sie in Bombay damals die Anschläge für eine Explosion, Autobombe. Ne. Opfer, Passanten. Steht nicht dabei, wer es gewesen sein soll oder könnte. Schade. Hätte mich jetzt mal interessiert. USA. Senat ebnet Wege für Ende der Haushaltssperre.
Das ist bitter.
Let me fix it for you. Demokraten bücken sich für Trump.
Naja, also wenn du
Trump hätte das
wenn du merkst, was du verloren hast.
Das hätte der keine zwei Wochen mehr durchgehalten. Der hat so miese Ratings.
Aber die hat er jetzt schon und das ist ihm egal. Also ich glaube, Scheiße, hätte das noch 2-3 Monate länger durchgehalten. Ja,
stimmt, das ist ihm egal.
Und ich glaube, was die Demokraten wirklich tun, ist es kapitulieren.
Ja, klar. Also
das ist halt wirklich jetzt so, ja.
Das ganze Land kapituliert. Die Kirche hat auch kapituliert in den USA. Gerade vorhin, wo habe ich das denn gesehen? Wo war denn das? Weiß ich, in irgendeinem Social habe ich es gesehen oder auch re-socialed. Die Kirche ist eingeknickt vor Trump in den USA. Katholiken waren es, glaube ich.
Es ist fürchterlich. Ja. Streit um Liedtexte. GEMA siegt vor Gericht gegen OpenAI.
Yes. Yes, yes, yes.
Ja.
Ja.
Sehr gut.
Ja. Legt diesen ganzen Leuten Hodenpressen an. Karneval. Auftakt zur 5. Jahreszeit.
Achso, weil heute der 11.11.
ist. Ja.
Meine Mama hat heute Geburtstag.
Ja, was?
Herzlichen Glückwunsch, meine Mama
herzlichen hat heute Glückwunsch, Geburtstag. Tobis Mama.
Genau, gratuliere ihr.
Och.
Zeitgenössische jüdische Themen. Publizist Micha Brumlik gestorben.
Das ist bedauerlich. Den fand ich richtig gut. Woran man vielleicht auch erkennen kann, dass ich wahrscheinlich ein Kryptokommunist bin.
Kryptokommunist. Ach so.
Der Brumlik war ein Linker, ganz eindeutig. Aber
trat 1991 bei den Grünen aus. Weil die Partei Waffenlieferung an Israel ablehnte. 91 waren die Grünen ja noch eine Friedenspartei.
Das sind sie jetzt eigentlich auch noch, ne?
Ja, aber also Friedenspartei im Sinne von.
Ja, klar. Das ist ja Vulgärpazifisten waren das, ja.
Vulgärpazifisten?
Ja, nu.
Ja.
Wenn wir alle Waffen abschaffen, dann gibt es bestimmt keinen Krieg mehr. Wir fangen an. Super Idee. Super Idee.
Putin so, ja, macht mal.
Mach mal. Dann brauche ich wenigstens keine Munition, sondern kann mit Knüppeln euren Besitz übernehmen. Das Wetter. In der Nacht trocken, im Norden zeitweise bewölkt, in der Südhälfte salzdicht daneben. Also alles überall. Das ist jetzt wieder diese Jahreszeit, wo der Deutschlandfunk das Wetterproblem kriegt. In der Nacht trocken, im Norden zeitweise bewölkt, in der Südhälfte teils dichter Nebel. Temperaturen von plus 10 bis minus 3 Grad. Am Tag im Nordwesten und Norden Durchzug dichterer Wolkenfelder und etwas Regen. In der Südhälfte teils zähe Nebelfelder. Sonst freundlich mit teils längerem Sonnenschein bei 6 bis 18 Grad. Und die weiteren Aussichten jetzt mit Dr. Tobias Bayer.
Am Donnerstag. Hast du das Datum eigentlich schon gesagt?
Nein.
Wahrscheinlich. Am Donnerstag, das ist der 13. November 2025, im Norden wolkig, an der See ein wenig Regen, in der Mitte wechselnd bewölkt und im Süden sonnig. 8 bis 20 Grad. Ich hoffe, ein bisschen Sonnenschein kommt bei mir an.
Ich mache Vrind jetzt nur noch aus dem Campingbus, immer unterwegs, damit ich immer da bin, wo das Wetter schön ist, wo der Deutschlandfunk sagt, wo ich hinfahren soll. So machen wir das.
Oh Gott, ey, ich brauch Tageslicht. Die letzte Woche war hier fast gar kein Tageslicht in Norddeutschland. Fürchte.
Es ist die Hölle. Ich hatte ja mal so eine Tageslichtlampe.
Ich habe eine, aber die steht woanders.
Und die hatte ich während einer Sendung. Damals durfte ich noch Radio machen. Während einer Live-Sendung, 3 oder 4 Stunden ging die, weiß ich jetzt oder 4 Stunden, hatte ich die halt hier stehen, damit sie viel Licht irgendwie wirft. Und am nächsten Tag hatte ich krasseste Sonnenbrand. Migräne.
Ach,
keine Ahnung, ob da überhaupt irgendein Zusammenhang besteht, aber ich habe mich danach nie wieder getraut, das Ding zu benutzen und habe es entsorgt. Apropos entsorgt, ich habe doch noch was im Angebot und zwar, ich muss das gerade mal holen, es liegt hier hinten und ich muss drauf gucken, weil ich sonst die Typenbezeichnung.
Wir hören also Details aus Holgis Wohnung.
So hier, da ist es. Was? Ich habe, nein, tatsächlich, also das liegt schon ewig bei mir rum, ist so gut wie nicht benutzt. Entschuldigung. Es handelt sich um ein Netbook, glaube ich. Es heißt Acer Aspire One. Ist schwarz. Die genaue Konfiguration weiß ich nicht mehr. Hinten steht sogar ein Datum drauf, irgendwas 2012. Also das Ding ist saumäßig alt. Ich hatte versucht, das bei der Computertruhe auch zu lassen, aber die meinten, nee, komm ey, das ist so alt, da kannst du nicht mehr so groß Sachen mitmachen. Vor allen Dingen die Computertruhe, die geben ja Rechner an normale Leute. So. Was du mit diesem Aspire machen kannst, das habe ich auch mal gemacht. Ich weiß gar nicht, ob es noch drauf ist oder ich es gelöscht habe. Ist auch kein Strom drin gerade. Es gibt so sehr, sehr schlanke Linux-Distributionen. Die kann man da prima draufhauen, aber trotzdem so. Jedenfalls, ich habe dieses Acer Aspire One hier rumliegen. Es ist, wie gesagt, kaum benutzt. Lass es mal, keine Ahnung, vielleicht habe ich das 30 Mal aufgeladen oder meinetwegen 50 Mal oder so. Und es liegt hier und ich brauche es nicht. Ich will es auch nicht verkaufen, sondern ich würde es gern verschenken an irgendwen, der oder die hinreichend bedürftig ist. Und vor allen Dingen, das was ich natürlich auch nicht überprüfen kann, genauso wie die Bedürftigkeit, über genügend Sachverstand verfügt, mit diesem Ding noch was anzufangen, weil da kannst du kein Windows drauf installieren. Dazu ist es zu klein und zu alt und zu langsam. Du musst schon ein bisschen mit Linux rumfrickeln, um das schön zum Laufen zu kriegen, aber dann hast du einen kleinen Rechner.
Anwendungsfall, der mir in den Kopf springt für dieses Ding, Dauerstrom dran, natürlich, weil Akku hält wahrscheinlich eh nur noch 20 Sekunden oder so. Und an die Wand schrauben. Als Interface für deinen Home Assistant.
Ach Gott, hör auf. Hör auf. Soll ich mal was sagen? Weißt du, wo mein Home Assistant ist? Der ist da hinten in der Schublade. Weil ich
neben dem Acer ja Aspire One.
Im nächsten Leben, also in irgendeinem anderen Alltags.
Dann schenk doch einfach deinen Home Assistant zusammen mit dem
Acer. Nein, ich finde mein Home Assistant ja wirklich, im Grunde finde ich das ja eine tolle Sache, aber mir fehlt wirklich die Geduld, mich da rein zu denken.
Tatsächlich fehlt mir noch irgendwie ein familientauglicher Zugang für unseren Home Assistant, wo drin steht, wie gerade die ganzen Temperaturen in den Räumen sind, wie die Thermostateinstellungen sind, ob die Lüftung gerade auf Automatik oder nicht steht und so.
Was meinst du mit familienfreundlichem Zugang?
Naja, dass auch Steph und Sky da drauf gucken. Achso, ein sehen,
Display
was
an der Wand. Meinst du, dass das anzeigt?
Genau. Okay. Also ich habe natürlich die App, aber ich finde es auch doof, mein Handy rausholen zu müssen und in der App die Stelle zu suchen, wo ich dann die Lüftungsautomatik ausstellen kann, wenn ich dann den Kamin anmache.
Aber könntest du nicht ein günstiges Android-Tablet irgendwie nehmen?
An die Wand nageln, ja.
Also weil die gibt es ja schon für, weiß ich nicht, 150 Euro oder so in einigermaßen.
Ja, okay. Also, ja genau. Und das machen auch die meisten Leute, aber also das Acer wäre bestimmt auch ein Kandidat für sowas.
Ja, aber das ist ja ein richtiger zum Aufklappen Rechner. Also du willst ja nicht einen Rechner da in der App. Also wie sieht das denn aus?
Kann man die Tastatur nicht abschrauben?
Da ist ja die unter der Tastatur.
Ja, ja,
ist,
ja,
da
ja. Ist, ja, ist schon gut, ist schon gut.
Tobias! Was, wir sind ja längst, sind wir am Ende. Das ist übrigens ein einfaches Android-Tablet, habe ich neulich auch verschenkt. Tja.
Ja, ach, ich brauche es ja auch
nicht. Nee, du warst nicht bedürftig. Ich verschenke sowas ja nur an Leute, die...
Bin nicht bedürftig und wahrscheinlich würde ich es auch nicht hinkriegen. Also ich bin auch nicht technisch begabt genug.
Lass das mal nicht Adobe hören. Aber die hören bis zum Ende sowieso nicht zu. Das ist denen viel zu hart.
Da mache ich nur Vibe-Coding.
Was ist das eigentlich?
Vibe-Coding ist, wenn man eine generative KI benutzt, um Source-Code zu erstellen. Ist ganz furchtbar. Also, ja, nein, das geht natürlich auch. Und es hat auch seine Anwendungsfälle, genau wie jede generative KI für sinnvolle Dinge verwendet werden kann. Also ich bin durchaus skeptisch, was generative KI angeht, aber nicht komplett ablehnend. Das wäre auch ein Problem in meinem Job, wenn ich da komplett ablehnend wäre. Aber es ist halt immer... Die neue Herausforderung ist halt nicht nur das Prompting, also wie mache ich einen Prompt, sodass das rauskommt, was ich mir vorstelle, sondern auch mit dem Ergebnis richtig umzugehen. Also mit richtig irgendwie rauszufinden, was kann ich von diesem Ergebnis tatsächlich erwarten? Wie nah ist das an etwas, was auch ein Mensch hätte erstellen können?
Wir reden jetzt gerade über Software, ne?
Ich rede über alles, okay, was generative KI angeht. Na, auch Bilder, die aus einer KI fallen. Da muss ich ja auch einschätzen können, ist das irgendwie was ich für irgendwas wirklich verwenden
könnte
möchte.
Könnte das Bild als mit dem Dinosaurier, dem Sternenhimmel, dem Kometen und unten diesem Gesparkel, könnte das eventuell echt sein?
Lege ich meine Hand für ins Feuer, ist echt, habe ich halt gemacht.
Ja.
Da ist keine generative KI. Wobei, jetzt wo ich drüber nachdenke, eventuell habe ich mit generativer KI ein Flugzeug wegretuschiert. Also wenn so ein Flugzeug durch so ein Bild fliegt, dann hat man halt so eine gepunktete, lange, helle Linie im Sternenhimmel. Und das wegzumachen kann man auch mit Klonen irgendwie und so, aber das ist mit generativer KI immer ein bisschen geiler.
Ja, sowas habe ich noch nie gemacht, ehrlich gesagt. Oh, interessant.
Langzeitbelichtung oder
Bildaufräumen mit KI. Habe ich noch nie gemacht. Oh. Also das letzte Mal, dass ich Bilder aufgeräumt habe, war mir gar nicht bewusst, dass es KIs gibt, die das können. Wahrscheinlich, weil es 3 Jahre her ist oder so. Und das geht ja in 7 Meilen Stiefeln da gerade.
Ja. Oh. Das stimmt.
Tobias, wir hören uns.
Holger, alles Gute bis dahin.
Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war der Realitätsabschluss. Ja,
ist nicht tot.